Seit unzähligen Äonen habe ich mich wie ein Virus über die Galaxien ausgebreitet und 10.000 Welten erobert, um eine Horde zu stärken. Und auf jedem Planeten hat es immer einen Helden gegeben, den Auserwählten.
Es gibt eine viel größere Macht. Sogar größer als die Macht von Grayskull.
Heute Nacht erleben wir den Anbruch eines neuen Eternia. Es ist Zeit für eine Revolution!
Wieder Masters of the Universe, endlich wieder Machtschädel und endlich unsere Einschätzung zu Revolution. Es hat ein paar Tage gedauert, bis wir Zeit gefunden haben, aber jetzt ist es soweit. Und zum Glück ist es soweit, denn diese Staffel hat uns quasi dazu gezwungen, kann man fast sagen, endlich wieder mal zurückzukehren in unser geliebtes Machtschädel-Studio. Dida, wie fühlt sich das für dich an, dieses Comeback zum Machtschädel?
Ja, hallo Olli, hallo liebe Leute da draußen. Ja, Olli, ich sag das, es wollte ja gar nicht mehr rein in meinen Sturschädel, dass es auch noch einen He-Mans Machtschädel gibt. Aber heute endlich wieder mal He-Man, endlich wieder mal Masters. Du hast ja schon gesagt, die Serie von unserer Seite zu beleuchten, so wie ihr das kennt, liebe Hörerinnen und Hörer. Da freue ich mich heute wahnsinnig drauf. Kleine Pause vom Pumuckl, heute wieder Masters. Wird richtig geil.
Ja, und ich bin so abgegangen auf diese Serie, das sage ich dir jetzt gleich einmal, lieber Dieter und liebe Leute. Und habe wieder so Lust auf Masters bekommen. Das ist überhaupt gar nicht zu beschreiben. Und ich freue mich jetzt richtig auf dieses Review. Und wir sind ein bisschen später dran, wie ich schon in meinem Eröffnungstext gesagt habe. Aber das ist auch gut, weil dadurch hat jeder von euch Masters Interessierten und Fans bestimmt diese Serie auch schon gesehen. Und wir brauchen umso weniger auf Spoiler Alarm zu achten. Oder Alarm geben wir jetzt schon, aber wir werden auch Spoiler machen und wir brauchen nicht mehr darauf achten. So ist es, glaube ich, halbwegs gut formuliert.
Ja, es wird Spoiler geben, aber das ist egal, Olli, weil unsere Machtschädel-Fans, die haben ja die Serie mittlerweile sicher schon mehrmals gesehen, weil es zahlt sich auch aus, die Serie mindestens zweimal anzusehen. Es gibt so viele liebevolle Details und auch so viel wirklich schlaue Dinge, die da drin stecken, die man beim ersten Mal schauen, zumindest ist es mir so gegangen, die man beim ersten Mal schauen gar nicht so mitbekommt. Genau.
Genau, so ist
ja,
es.
Ja, Olli.
Ja. Dann. Wir starten rein, oder? Also wir verlieren gar nicht so viel Zeit und
genau.
Wir haben uns doch, es gibt ja schon einige Reviews natürlich jetzt online. Wir werden uns, haben wir gesagt, wir werden jede Folge durchgehen, aber nicht chronologisch und sehr, sehr detailexakt, was den Plot betrifft, sondern wir werden uns einfach unsere Highlights heraussuchen und um diese genau. Highlights herum arbeiten. Ich glaube, so kann man es formulieren und unsere Emotionen da so richtig reinwerfen.
So machen wir das, genau. Und genau. Wenn es die ein oder andere kleine Kritik gibt, werden wir die auch an dieser Stelle anbringen. Genau.
Genau.
Ja, aber Ole, jetzt haben wir eh schon gesagt, also ich glaube, soweit hat man das auch schon rausgehört, uns hat die Serie sehr gut gefallen. Ja, was erzähl mal, was waren denn deine ersten Eindrücke so beim Schauen? Deine Emotionen?
Meine Gefühle? Es ist so, dass ich wirklich nach dem letzten Teil der vorigen Staffel, ja, von Revelation, mir nichts erwartet habe. Es ist, haben wir eh in unserer Besprechung gesagt, es war sehr, sehr gut gemacht im Kosmos, aber er hat seine gewissen Probleme gehabt. Und von daher war meine Erwartungshaltung jetzt ja wirklich nicht sehr groß. Und das ist immer eine sehr, sehr gute Voraussetzung, lieber Dieter. Weil, wenn es dann so abliefert wie diese Staffel jetzt hier, dann oder dieser Teil hoffentlich von der Staffel, dann ist man umso glücklicher. Und ich finde, der Übergang war schon mal wirklich, wirklich gut gelungen. Man wird richtig abgeholt und auch die nicht so tief in der Materie drinnen sind, werden auch abgeholt durch diesen wunderschönen, durch diese wunderschönen einleitenden Sätze, die am Anfang da in im Vorspann quasi noch gesagt werden. Ich habe mir das aufgeschrieben, es wird gesagt, Eternia, eine wundersame Welt der Dualitäten, Menschen und Ungeheuer, Zauberer und Kriegsherren, Wissenschaft und Zauberei. Also da wird am Eternia schon mal sehr gut beschrieben und vor allem dick herausgeschrieben, also dick und fett geschrieben habe ich mir das in meinem Skript, Wissenschaft und Zauberei, weil das ist ja etwas, was vielleicht viele von den Otto Normal Masters Schauern gar nicht so genau wissen, ja, wenn sie das Konzept von Revelation nicht so gesehen haben.
War ein zentrales inhaltliches Thema, ja. Das Magie versus Technologie hat mir, also ist ja bei Masters immer spitze, das gefällt mir immer schon sehr, sehr gut, dass es eben beide Seiten gibt. Und ja, man sieht, dass auch die Serie, also es passt ja auch irgendwie in die Zeit, oder? Es gibt ja auch in der heutigen Zeit immer wieder so, naja, sollen wir jetzt der Wissenschaft glauben oder doch an etwas anderem, Übernatürlichen? Das hat die Serie aufgegriffen und es war auch generell meiner Meinung nach auch sehr, sehr viel Drama drin, oder? Sehr viele persönliche Schicksale, die hier beleuchtet werden. Da werden wir später noch drauf eingehen.
Ja, und Olli. Ganz genau. Warte mal, Dieter, eine Sache nur zu dem Anfang. Es wird auch gesagt, es ist Krieg geführt worden immer und Meister der Magie haben die Oberhand gehabt. Doch nach einer katastrophalen Enthüllung gibt es keine Geheimnisse mehr und mit jeder Enthüllung kommt das Versprechen einer Revolution. Und das ist einfach so auf den Punkt gebracht. Ja? Also die Magie hat vorgeherrscht, das Zauberschwert, Skeletor, der Magier. Und jetzt kommt, wir können es vorweg nehmen, ja, Hordak, der Mann, der eben mit der Technik eher den Erfolg in seinem teuflischen Leben sucht.
Genau. Ja, richtig. Also mein erster Eindruck war auch so wirklich ein sehr guter Anschluss, sehr durch an Revelation, sehr durchdacht und wirklich gut gemacht und man ist sofort abgeholt. Olli, ich habe mir schon was erwartet von der Serie. Also ich war einfach sehr gehypt vom Ende von Revelation, wo eben Hordak schon angekündigt wird, wo man auch den Tech-Kult rund um Triklops gesehen hat und wo dann herausgekommen ist, ja, das ist Motherboard, wohl eine Verbündete von Hordak. Also ich habe das richtig cool gefunden und ich habe mich richtig gefreut und ja, war ganz wunderbar, die Serie zu schauen. Vielleicht auch noch, Olli, du hast die Serie auf Deutsch geschaut, in der deutschen Synchronisation. Ich habe sie auf Englisch geschaut. Von meiner Seite empfehle ich das auch sehr, wer sie auf Deutsch gesehen hat, schaut sie euch gerne auch auf Englisch nochmal an. Es ist Mark Hamill als Skeletor einfach Wahnsinn, er liefert so ab, das ist super. Lena Headey als Evil Lyn auch fantastisch und wir haben, Olli, wir haben in dieser Staffel William Shatner als Keldor, der das natürlich auch ganz großartig macht, ziemlich cool.
Sehr, sehr, sehr cool, ja. Na, das ist natürlich eine super Besetzung auf Englisch. Da geht nichts drüber.
Na, geht nichts drüber.
Bei mir ist es auch schon jetzt ein paar Tage her, ein Zeitdauer.
Ganz kurz noch, weißt du, wer Motherboard spricht auf Englisch?
Ja, weiß ich. Sag's mir.
Mac Foster, die Evelyn aus dem Realfilm. Ja.
Ganz genau.
hat nicht so viel zu sagen, aber Mark Hamill, den man kennt als Luke Skywalker, also wenn man ihn als Luke Skywalker sieht, glaubt man gar nicht, dass der so eine bösartige Stimme drauf hat, ja. Es ist ganz wunderbar. Oh, heroes come in blue now.
Das ist natürlich wahrscheinlich ist der beste Spruch der ganzen Serie, ja. Das
werden wir nachher auch noch drauf eingehen.
Ja. Na, super. Wie du sagst, ich habe es auf Deutsch gesehen und das auch schon ein paar Tage her. Du hast ja ganz frische Eindrücke, weil du hast es sogar heute oder gestern
nochmal. Ich habe es gestern, genau. Ich habe mir gestern nochmal alle Folgen angeschaut und bin richtig drin in der Materie.
Ja, das erzeugt in mir natürlich große Angst, weil du weißt wieder, wie hast
keine
du
Angst.
Besser vorbereitet bist du sie.
Naja. Ja, dann starten wir gleich rein, oder? In die Folge 1. Olli, Even for Kings auf Englisch.
Selbst für Könige
selbst
auf Deutsch.
Selbst für Könige, genau. Ja, was steht denn da im Mittelpunkt von der Folge? Also für mich ist der Aufbau, die erste Folge, da geht's eigentlich immer um Dilemmata und Probleme. Also Randors Tod bewirkt natürlich, dass Adam vor dem Dilemma steht, ja, soll er jetzt als König regieren oder soll er weiter der Champion bleiben? Irgendwie beides geht nicht, ja, er muss jetzt eine Entscheidung treffen. Er weiß auch nicht, wie kann, soll er dann mit seinen Gefühlen für Teela umgehen? Also Adam ganz, ganz schwierig. Und auch Teela steht vor einem großen Problem, ja, weil Preterni ist ja zerstört worden, Olli, in Revelation durch Dark Lynn. Und ja, Teela möchte unbedingt Preternia wiederherstellen, damit die Helden, zum Beispiel eben Randor, einen Platz hat, wo er ja in Frieden sein Jenseits verbringen kann. Ja, und in der Folge, Olli, viele Bedrohungen werden vorgestellt. Gleich mal Skeletor, der technisch veränderte Skeletech, wird er genannt. Hordak wird gleich eingeführt und ja, und jetzt ist die Frage, wie stellen sich die Masters, wie begegnen die diesen ganzen Bedrohungen mit den ganzen Problemen, die sie auch haben? Ganz, ganz großer Beginn. Also wirklich super Folge. Was waren denn da deine Highlights, Olli, in der ersten Folge?
Ja, also ich habe mir da einige Screenshots gemacht und der erste zeigt das Motherboard einfach als zentrale Figur, die sich durch die ganze Serie zieht und die einfach so extrem wichtig ist für die Evils und
die das alles, die Hordak den Weg ebnet, ja. Sehr, genau. Muss man auch sagen, sehr mit wenig Konfrontation, oder? Also Treeclops hat ja in der letzten Folge sozusagen schon angeheuert, aber auch der Skeletor stellt ihr nicht viel entgegen, jetzt zu Beginn zumindest.
Genau, einfach auch als personifizierte Frau, Mistress, Motherboard in dem Fall, das ist schon eine coole Sache. Zuvor vielleicht auch noch ganz kurz, ich habe kurz gezögert vorher, weil ich nicht ganz mir sicher war, ob es so wichtig ist oder nicht, aber natürlich gibt es ja diese schon sehr starke Subternia-Szene mit Scare, Glow und so, und da gibt es auch die Szene, wo ist es Duncan oder ist es der König, der da die Faust vom Fisto sich schnappt.
Das war König Randor, glaube ich. Ja.
Was der König Randor, glaube ich. Und das ist nämlich auch, hat mir sehr gut gefallen, weil die Hoffnung in mir wieder aufgekeimt ist, dass der Tod von Fisto und auch von Glam Champ nicht umsonst war. Dass vielleicht dann doch nur irgendwas passiert mit denen.
Ja, ganz richtig. Ja, also das war schon irgendwie auch zu spüren, oder? So ganz können die Helden das nicht stehen lassen, dass jetzt einfach Preternia zerstört ist und dass es keinen Platz gibt für die gefallenen Helden, für Fisto, Clampchamp, beziehungsweise eben auch für König Randor, wo man nach dieser Anfangsszene erst erfährt, wie schlecht es ihm geht. Mhm. Ja, Olli, so wie du sagst, große Bedrohung durch die Bösen, durch Motherboard, ganz große Klasse. Ja, Olli, du, eins meiner Highlights, das war natürlich der erste Auftritt von Hordak, ja, also das erste Mal, wo man ihn sieht in der Serie, wirklich so geil in Szene gesetzt, im Motherboard kommt ja, oder ein Hologramm von ihr ist bei ihm am Schiff, und gibt ihm sozusagen einen Statusbericht. Und Hordak, man sieht ihn zuerst nur so seitlich von hinten, die Hälfte von seinem Gesicht. Aber dann, Olli, dann dreht er sich um und man sieht diese fiese Fresse, ja, rot glühende Augen, rote Zähne. Er schaut einfach aus, ja, wie der Overlord of Evil, der Tech-Lord, der mit seinem 100.000 Starships und Troopers da zehntausende Welten erobertet. Richtig, richtig cool. Also ganz, ganz stark in Szene gesetzt.
Ja, der ist einfach auch so liebevoll und detailgerecht gezeichnet. Das ist einfach wirklich ein absoluter Traum. Und ich habe mir so oft gedacht, Gott sei Dank passt es. Ja? Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Zeichnungen nicht für einen selber in sein eigenes Bild passen. Und Kevin Smith und sein großes Team, die haben da einfach eine Glanzleistung vollbracht, weil es passt bei jedem Charakter ganz, ganz wunderbar und da bin ich ihm wirklich dankbar, muss ich wirklich sagen, weil es einfach was ein Riesengenuss ist.
Ja, und also ich war richtig heiß drauf. Oh mein Gott, jetzt kommt Hordak, ja. Was wird der anstellen auf Eternia? Also richtig cool, hab's sehr, sehr genossen, seine erste Szene. Ja, Olli, und auch sehr genossen habe ich den Auftritt von Keldor ganz, ganz zum Schluss von der Folge, da wo Adam die Abschiedsrede oder sozusagen die Rede zum Volk, zum Tod von König Randor hält und wo er, Keldor, dann auftritt und sagt, ja, dann werd halt nicht der Thronnachfolger, es gibt noch einen anderen. Und man hat ihn auch so gesehen, zuerst nur so unter einer Kapuze und ich habe natürlich sofort gewusst, das ist Keldor und ich dachte auch, ah, das muss Skeletor sein. Aber dann habe ich gedacht, na warte mal, Skeletor war ja eigentlich schon da als Skeletech. Wie, gibt's vielleicht doch eine andere Erzählung? Ist das eine andere Interpretation der Keldor-Geschichte? Man wusste es nicht genau und auch das hat bei mir, also sowohl Hordak wie auch Keldor, die haben bei mir enorme Spannung erzeugt in dieser ersten Folge. Das war richtig, richtig cool.
Also spätestens beim Cliffhanger mit Keldor ist jeder Fan wahrscheinlich auf den Rand des Sessels gerückt oder auf den Rand der Couch nach vorgerückt und die Anspannung war da. Also großartiger Cliffhanger, optimal gemacht, fast ein bisschen short, dass heutzutage es so leicht ist, dann zu Pinch, das Ganze zu pinchen und die nächste Serie sofort zu sehen, weil stell dir vor, man müsste jetzt so wie früher eine Woche oder so warten, bis die nächste Folge ist, dann würde man wahrscheinlich 7 Tage nicht schlafen können.
Das stimmt, ja.
Aber vielleicht ist es besser so. Ja, zwei wichtige Sachen habe ich mir noch hier gescreenshottet. Zum einen ist es Randor am Sterbebett. Und ist natürlich ist schon sehr zentral, ja. Randor verstirbt und Adam muss eben die Verantwortung übernehmen, beziehungsweise eben sich entscheiden, ob er König werden will oder eben nicht. Oder ob er Held bleiben will oder Champion, wie du so schön gesagt hast. Und als zweites natürlich Teela, die eben unbedingt Britannia wiederherstellen will und sich an ihre Mutter wendet, das aber nicht will, weil sie ja auch eine stolze Kämpferin ist und das ist eine wunderschöne Verwandlung dieses stolzen Einzelgängers, den wir noch gehabt haben in der ersten Staffel, zu dieser Sorceress, zu diesem Teamplayer. Und das wird hier einfach auch, der Weg wird einfach konsequent weitergegangen. Die Teela entwickelt sich einfach großartig. Mhm. Und ja, sie hat da einen von drei Stäben schon in Händen.
Ja, und steht eben auch vor einem Dilemma, ja, oder zumindest vor dem riesengroßen Problem. Sie ist jetzt sozusagen die Sorceress, die Zauberin von Grayskull. Britannia wurde vernichtet. Verdammt, was mache ich jetzt? Wie schaffe ich es, dass die Spiritualität, ja, das einfach das Jenseits und so weiter, alle Helden, die zugrunde gehen, dass die auch einen Platz haben, wo sie verweilen können. Und wie du sagst, sie möchte das auch alleine schaffen. Sie kriegt aber dann Gott sei Dank den Tipp von ihrer Mutter, ja, wie sie das schaffen kann, eben mit der Verbindung aller drei Magien auf Eternia, der Stab von Soa, der Schlangenstab von Ka und der Widerstab, der ja in Skeletors Besitz ist, mit der Macht von Havoc, heißt es auf Englisch. War das auf Deutsch auch Havoc schon, oder?
Ich glaube schon, ja. Ja, super, super Idee, diese drei Stäbe zusammenführen zu müssen. Mhm. Ja, dann können wir eigentlich in die nächste Folge hineingehen, oder?
Genau, wollte ich gerade sagen, weil das ist die perfekte Überleitung, weil nicht nur Teela hat das Problem, sozusagen, es gibt kein Britannia mehr, sondern in der nächsten Folge, da lernen wir Evil Lyn, die ist sozusagen, die steht hier in dem Mittelpunkt, weil die hat ja Britannia zerstört und auch sie möchte der Strafe für diese Missetat entgehen und ist aktuell Teela trifft auf sie bei Granemir, bei dem Drachen und lernt eben, ja, Granemir ist auch durch das Ungleichgewicht jetzt, durch die Zerstörung von Britannia einfach sterbenskrank und die zwei, die haben jetzt eine gemeinsame Mission. Sie wollen beide gemeinsam Britannia wieder wiederherstellen. Und das finde ich schon sehr spannend und war einfach auch zentral in dieser Folge. Ja, Lyn und Teela machen gemeinsame Sache und versuchen, alle Zauberkräfte auf Britannia zu vereinen. Genau. Was noch im Mittelpunkt dieser Folge war, war natürlich der Angriff auf Eternos, also auf die Stadt Eternis, mit dem Tech-Virus, ja, Skeletor oder Skeletech greift an, Keldor beweist sich in diesem Kampf und Adam zweifelt da auch zum ersten Mal so richtig an sich, ob er wirklich ein guter König ist. Das ist auch das Motiv, das wir schon angesprochen haben. Ja, und Olli, ganz zu Beginn der Folge wieder ein Dilemma, ja, nämlich das von König Miro, der nicht weiß, was mache ich mit meinem unehelichen Sohn Keldor, ja. Da wird eben Keldors Schicksal zum ersten Mal aufgegriffen. Also König Miro und die Königin streiten. Miro will seinen Sohn gerne bei sich haben, aber die Königin sagt, nein, der wird nie akzeptiert werden, den musst du verbannen. Und ja, da haben wir das Dilemma von Miro, das einfach den Weg von Keldor schon vorzeichnet. Olli, was hast du zu der Szene Gedanken oder Emotionen?
Ja, Thronbesteigung heißt die Folge auf Deutsch.
Richtig.
Und Auf Englisch hast du aufgeschrieben, Dieter?
Ja, Ascension. Also Aufstieg. Ascension.
Mhm. Mhm. Also ich habe am Anfang mich nicht ganz ausgekannt, was da für Kinder zu sehen sind. Hab's mir dann aber relativ schnell zusammengereimt und wurde da auch bestätigt, ja, dass es sich quasi um die Generation davor, also die Kinder sind natürlich nicht die Generation davor, aber die Eltern, sie schauen sich ja doch alle ein bisschen ähnlich, wobei der Miro so mit seiner Glotzen, das hat schon, war schon ein kleiner Unterschied.
Ey, und die Königin hat ein Muttermal, ja, das war okay. Schon wieder sehr, sehr bezeichnend, das ist ein bisschen so wie im Märchen die Hexe, die da eine Warze hat an der Stelle.
Ja, okay. Mhm. Ja, das hatte meine Mutter mal. muss ich da an der Stelle einmal unterbringen. Okay, auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr lässig einfach, diese Idee, dass Keldor glücklich da mit der Königsfamilie war und dann weggeschickt wurde und auch wie die Frau von Miro, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt, argumentiert.
Ja, ich habe es mir auch irgendwo rausgeschrieben.
Reinrufen. Sie argumentiert ja, nein, er ist ja glücklicher unter seinesgleichen, und weil er ja da akzeptiert wird und bei uns nicht. Genau. Mhm. Also diese Szene haben wir definitiv auch rausgeschrieben und einen Screenshot davon gemacht.
Ja, und Randor, der da mitleidet, oder? Der hört ja das auch und der ist ja auch verzweifelt. Sein geliebter Halbbruder wird wahrscheinlich weggeschickt und so. Also der denkt da überhaupt nicht ans Königsein, sondern nur, hey,
eben super Szene, wie die zwei Kinder unterm Schreibtisch kauern und das kann man sich so richtig vorstellen, wie die Kinder, die sind ja nicht blöd, das einfach dann sofort kapieren, worum es geht, und dieses Leid der Kinder wird da einfach großartig dargestellt. Spitze. Mhm.
Mhm. Ja, Olli, super. Du, dann bleiben wir gleich mal ein bisschen bei Keldor, weil das war ein Highlight für mich. Keldors Krönung, ja. Wie alle wissen, die Serie gesehen haben, Keldor beweist sich ja im Kampf gegen die Tech-Giganten und gegen Skeletor. Und Adam sagt dann, ja, das ist der richtige Mann, um Eternia als König zu beschützen, und krönt dann Keldor. Und da gibt's eine ganz, ganz starke Szene auch. Nachdem er die Krone aufgesetzt bekommt, sieht man Keldor auch so in einem, wie sagt man da, in so einem Halb, in so einer Aufnahme, wo man nur sein halbes Gesicht sieht. Man sieht Adam im Hintergrund und man sieht Keldors fieses Grinsen. Und, das war, glaube ich, sogar vor der Krönung noch. Ja, so war es, glaube ich. Da,
am Balkon,
aber oder? Da war es dann klar, okay, die Story ist schon dieselbe, also Keldor ist in Wahrheit Skeletor, und der ist nicht dem Volk von Eternia wohlgesonnen.
Mhm. Ja, extrem cooler Typ war der Keldor, also erstens auch wieder super gezeichnet und einfach ein wahnsinnig toller Charakter, also den habe ich ja damals bei der 2000X-Serie schon geliebt, wirklich, also extrem geliebt.
Mhm. Mhm. Ja, und dann geht es ja auch recht schnell, also gleich nach dieser Szene eben, wo man zum ersten Mal sich schon denkt, okay, der ist böse, dann ist Keldor ja auch wieder zurück auf Snake Mountain, man merkt eben dann, sie verwandeln sich zurück, also Skeletech verwandelt sich zurück in Motherboard, oder beziehungsweise umgekehrt, Motherboard hat sich in Skeletech, ein Hologramm von Skeletech übergezogen gehabt bei dem Angriff, und Keldors Illusion verschwindet, und dahinter steckt natürlich Skeletor. Und auch richtig geil, richtig coole Szene, wie sie da einfach sagen, hey, wir haben, unser Plan ist aufgegangen, wir haben alle hinters Licht geführt, ja, ich Skeletor bin als Keldor gekrönt worden. Richtig, richtig cool. Ganz starke Szene.
So ist es, ja. Und wichtig natürlich in dieser Folge, dass eben die Eternos infiziert werden mit dieser Rauchbombe und die ist mit Nanotechnologie versetzt oder so. Und dadurch werden sie dem Willen von Skeletech unterworfen. Und das ist natürlich auch sehr zentral, weil dadurch müssen unsere Helden jetzt ja handeln. Und das führt dann dazu, dass Orko mit dem Zauberschwert weggeschickt wird zu einem guten alten Freund. Man weiß noch nicht genau, um wen es sich handelt. Der Duncan kennt auf jeden Fall jemanden, der was das Zauberschwert dann verstärken kann, weil das hat man schon gesehen, dass das Zauberschwert da auch der Schlüssel dafür ist, das Volk wieder quasi zu die Gegenimpfung zu erzeugen und damit es auf viele Leute gleichzeitig angewandt werden kann, braucht es aber eine Modifizierung. Aber das, wie gesagt, das kann nur einer.
Auch.
Und zu dem kommen wir dann noch.
Ja, aber auch ein bisschen wird man am Anfang im Ungewissen gelassen. Auch sehr spannend. Hey, das so wichtige, wertvolle Zauberschwert, das geben sie einfach weg. Ja, das soll verbessert werden, als Amplifier dienen sozusagen für die Magie. Also schon auch wild, da jetzt irgendwie mit dem Zauberschwert herum experimentieren. Aber wird dann in der nächsten Folge aufgelöst.
Ja, und vorhin natürlich auch wichtig, weil He-Man es nicht hat. Und ja, eben entsprechend auch geschwächt ist natürlich.
Genau. Genau.
Seiner Macht, genau.
Sieht man ihn ja dann auch in der nächsten Folge mit der mit seiner Streitaxt davon reiten auf Battle Cat, habe ich sehr cool gefunden.
Genau.
Du, Olli, aber vorher müssen wir noch über mein zweites Highlight sprechen, nämlich Lynn und Teela, beziehungsweise auch Teelas Verwandlung in die Green Goddess.
Na klar, das ist also auch mein zweites Highlight oder drittes.
Das war richtig spitze. Also, wie vorher schon gesagt, Lynn hat ja hier ihren ersten Auftritt und einfach wieder sehr cool, ja. Also im Englischen, Lena Headey ist einfach spitze. Sie ist so, wie soll ich sagen, so angriffig und auch so am Anfang richtig feindselig auch Teela gegenüber. Passt ihr gar nicht, dass die da auftaucht. Und es ist so super gemacht, weil man weiß bei Evelyn die ganze Serie, weiß man nicht, soll man ihr das wirklich abkaufen, dass sie jetzt nur Gutes im Sinn hat sozusagen, dass sie wirklich nur auf Preturnia bedacht ist und jetzt nicht auf Eigennutz und egoistische Motive hegt, weil man sieht immer wieder Andeutungen bei ihr und ebenso auch in der ersten Szene. Man vermutet immer, dass sie doch irgendetwas im Schilde führt. Und das war ganz, ganz großartig.
Das stimmt, ja. Also besser kann man es ja nicht beschreiben. Da habe ich gar nichts dazu hinzuzufügen. Toller Charakter. Toller Charakter. Ja, ja, und sie treffen aufeinander, die zwei Frauen. Und Lynn kümmert sich um jemanden, und zwar um Granamere. Ein Charakter, der, muss ich ganz ehrlich gestehen, mir gar nicht so geläufig war, weil ich ja in der Zeichentrickserie nicht so hundertprozentig drinnen bin. Das werden wir uns dann, wenn wir es einmal reviewen, die da dann...
wird sie das ändern.
Dann wird sie das ändern, ja. Und genau, aber ja, natürlich eine interessante Ergänzung.
War auch ein bisschen Fanservice sicher, ja, dass man Granamere, weil im Endeffekt... Man hätte den Stab auch irgendwo anders suchen können oder hätte es viele Dinge gegeben. Also mir geht's auch so, mir war Granamere eher egal. Ich habe es eher sogar ein bisschen, dann auch in der letzten Folge ein bisschen komisch gefunden, dass man Granamere dann nochmal hervorholt. Aber ja, ist einfach so erzählt worden, stört jetzt aber auch nicht. War schon voll okay.
Genau, am Anfang, Teela braucht seine Hilfe, aber er gibt sie ihr nicht anfänglich noch. Also das, Gott sei Dank, ändert sie das im Laufe der Serie noch. Gut, Teela
Ja, Tilas Verwandlung, oder Olli?
Wie? Ja, nicht nur im Laufe der Serie. Ich habe es gerade jetzt, wie ich ein bisschen weiter runter scrollt habe, selbst bemerkt, dass sie sich nicht im Laufe der Serie, sondern im Laufe dieser Folge sogar verändert.
Ja, ja, genau.
Genau. Also sie kriegt den Stab von Grenamir, und weil die Evelyn ihn überredet. Den Schlangenstab.
Ja, das
und sie
jetzt,
wird grün.
Genau. Na, das war ja schon ein extrem cooler Moment, ja. Kenne ich ja so auch nicht. Ich bin jetzt auch nicht in den Comics oder so drinnen, aber dass Teela da einfach, also man hat ja gewusst, sie ist die Sorceress und sie ist sozusagen, sie hat die Kraft von Soa, von der Falkengottheit, aber dass sie das dann auch so wechseln kann oder beziehungsweise auch eine andere Kraft annehmen kann. Also am Anfang glaubt man wirklich, sie ist wieder Snake-Teela oder sozusagen wie bei den Snake-Men, wenn sie da gebissen wird oder halt ja zur Snake-Woman verwandelt wird. Aber sie ist halt eben jetzt die Green Goddess und hat die Kraft von Ka in sich. Sehr, sehr cool.
Heldinnen gibt es jetzt auch in Grün, die da.
Ja, genau. Ja, richtig, richtig cool. Richtig cool.
Genau.
Also, mir ist es zumindest so gegangen, Olli, bei den ersten zwei Folgen wirklich gar nichts auszusetzen. Die haben so cool Spannung aufgebaut und da hat einfach, da habe ich immer ein Kribbeln gespürt. Ja, da war ich richtig heiß. Hey, wie geht's jetzt weiter?
Zu Recht, genau. Den Cliffhanger hast du eh schon gesagt. Also Skeletech verwandelt sich wieder zurück in Motherboard und Keldor verwandelt sich wieder zurück in Skeletor. Also dieses Swerve, das sozusagen eben Motherboard sich in Skeletech verwandelt hat und Keldor eben, oder Skeletor in Keldor. Ja, das ist halt.
Hätten wir ja auch andersrum machen können, weil dann wäre nur eine Verwandlung notwendig gewesen, weil Skeletor war ja schon Skeletech. Aber passt so.
Ja, aber glaubst du, dass Motherboard den Keldor so empathisch rübergebracht hätte?
Eben, natürlich eben nicht. Wahrscheinlich nicht, oder? Motherboard ist ja eher so eine Siri, oder? Die macht das, was Hordak ihr sagt.
Genau. Außerdem haben sie schon zwei Faschingskostüme gehabt und dann wollten sie es einsetzen.
Ja.
Okay, ja, sehr gut. Folge 3, liebe Leute, die heißt auf Deutsch Mehr Dinge zwischen Himmel und Eternia.
Ja, More Things in Heaven and Eternia. So auch auf Englisch. Ja, und da, liebe Leute, da steht Hordaks Invasion im Mittelpunkt der Geschichte, ja. Also Hordaks Invasion mit Keldors beziehungsweise auch mit Andras unfreiwilliger Hilfe, die sozusagen alle Bewohner von der Stadt Eternis gefügig macht, mit Keldors Tech Virus infiziert. Und auch die Heilung vom Tech-Virus durch Magie steht da sehr im Vordergrund, ja. Wir haben schon gelernt, das Zauberschwert kann diesen Techno-Virus vertreiben, aber es muss eben umgebaut werden. Und zwar, Olli, es muss umgebaut werden zu einem sozusagen Verteilerschlüssel für heilende Magie. Und das macht ein Schlüsselmeister.
Ein kosmischer Schlüssel, möchte ich fast sagen.
Ja. Und das macht ein Schlüsselmeister, nämlich unser Gwildor, den wir aus der Realverfilmung kennen, wird hier eingeführt. Ja, also richtig cool. Auch in der Folge, was auch noch wichtig ist, He-Man wird eben in die Falle gelockt. Er wird nach Snake Mountain gelockt, lernt dort die Wahrheit, währenddessen eben die Stadt, im Englischen heißt sie Eternos. Wie sagen sie da auf Deutsch? Eternis oder Eternos. Auch Eternos? Ja? Okay.
Das Gleiche.
Mhm. Während eben die Stadt fällt und auch Castle Grayskull fällt, also Motherboard, gelingt es ja relativ einfach, den Schutzwall der Burg zu durchbrechen und Castle Grayskull umzugestalten. Können wir dann auch noch über das Bild, das die Burg dann abgibt, sprechen. War auch sehr, sehr, sehr cool.
Großartige Bilder auch, ja.
Also es passiert sehr viel in dieser Folge. Ja, und Adam oder He-Man wird von der Macht abgeschnitten und verwandelt sich wieder zurück zu Adam. Olli, was waren da deine Highlights in Folge Nummer 3?
Ja, und die Revolution der Technik sozusagen schreitet fort und erreicht ihren Höhepunkt, kann man wirklich in dem Fall sagen. Ne? Mhm. Mit der Invasion von Hordak, dem alten Techniker. Und natürlich dem Schlüsselmeister, dem alten Techniker. Na gut, ich habe da, du hast das jetzt eh schon auf den Punkt gebracht. Also mir einige Bilder herausgesucht. Zum einen eben Skeletor, der hier diese Keldor-Geschichte sozusagen erfährt, dass die Keldor-Geschichte stimmt. Ja? Es war ihm ja gar nicht bewusst, dass diese Scharade, die er da vorher so wunderbar gespielt hat, dass das ja auf wahren Begebenheiten beruht und nicht erfunden war. Und das ist natürlich schon eine ganz eine tolle und intensive Geschichte da eben, wo er auch der Schatten sozusagen von Keldor immer begleitet und wo er immer mehr dahinter kommt, was Hordak eigentlich für ein falsches Spiel mit ihm treibt und wie sehr er ihn ausnützt. Und es tut einem als Fan, und selbst wenn du kein Masters- und Skeletor-Fan bist, beginnst du einfach mit dem Charakter so zu connecten und zu sympathisieren, und du wirst ja eigentlich diesen Skeletor, diesen Skeletech, der so unterdrückt worden ist und der sich auch so nicht Skeletor-like eigentlich immer verhalten hat, ja, weil er einfach so gebuckelt hat vom Hordak, wirst ja, dass der jetzt endlich wieder unser Skeletor wird und zu alter Stärke zurückfindet, weil wir wollen ja natürlich letztendlich, dass Skeletor der mächtige und starke Gegenpol zu He-Man ist. Das ist ja immer das, was ja eigentlich, ja, darum geht's doch, ja. Und das passiert. Und das ist einfach auch wieder so super aufgebaut, weil man einfach als Fan schon auf die falsche Spur gelenkt wird oder gebracht wird, und dann merkt man, oh, sie finden zurück in die Spur, Skeletor findet zurück in die Spur, und wenn es dem Skeletor, das sage ich einmal, wenn es dem nämlich den kleinen Finger gibst, dann reißt er da gleich den ganzen Arm aus. So schaut's aus.
Da weiß der Trapture ein Lied davon zu singen.
Wahrscheinlich. Ich gehe mal gleich dazu.
Du, wie du gesagt hast, Olli, man sympathisiert mit Keldor, oder? In diesen Rückblenden und so weiter, weil man merkt hat, hey, dieses Wesen Skeletor, das war nicht immer so, und es ist halt echt ausgenutzt worden. Und das war, Olli, das war auch mein Highlight, sozusagen der Return of Keldor, ja, wie er sozusagen durch, eigentlich, weil im Motherboard sozusagen eins am Schädel gibt, schließen sich ein paar Leitungen kurz, und dann hat er diese Keldor-Halluzinationen und führt dann Zwiegespräche mit Keldor. Eine ganz, ganz super Szene, Olli, das finde ich so geil, dass Skeletor schlagt aus Wut in so einen Spiegel und sieht dann in dem zerbrochenen Spiegel sozusagen sein zerbrochenes Ich, Keldor. Ganz, ganz großes Kino. Also das ist ja echt, das ist so ausdrucksstark. Das ist ja Oscar-verdächtig, meiner Meinung nach.
Ja, das ist nicht nur, das muss. Es muss einen Oscar kriegen. Ich werde mich persönlich dafür einsetzen.
Ja, kriegt man da nicht, warte mal, was kriegen Serien? Keine Oscars. Emmys, oder?
Emmys.
Keine Ahnung. Naja, aber jedenfalls super gemacht, wirklich. Und auch das, dass Keldor halt einfach so zurückkommt ins Bewusstsein von Skeletor. Richtig geil. Und Olli, eins ist mir auch noch aufgefallen, es wird in einer Rückblende eigentlich fast so ein bisschen beiläufig, in derselben Rückblende sieht man dann die Szene, wo Hordak Adora entführt. Mhm. Und ich habe mich gefragt, Olli, weil Hordak hat ja Keldor als Schüler gehabt und ihm dann auch den Havok-Staff gegeben und ihn zu Skeletor gemacht, und er war ja immer sozusagen, er war ja immer sein Schüler, beziehungsweise war Skeletor Hordaks Scherge, und dann ist er halt von Hordak auch fallen gelassen worden. Hat das damit zu tun gehabt, Olli, dass Adora dass Hordak dann sich Adora geschnappt hat und sich gedacht hat, hey, die wird noch mächtiger und wird mir noch besser helfen können. Ich lass mal den Keldor, / Skeletor, den lasse ich links liegen.
Das ist eine sehr interessante Theorie, die du da aufstellst. Und das ist natürlich gut möglich, ja. Das ist so. Ja, dem kann ich viel abgewinnen.
Ist nämlich auch ziemlich cool, eben bei dieser Szene, der Hordak entkommt so durchs Fenster mit dem Baby, sieht Skeletor auch noch so an, der ist ja auch im Raum und wird von den Wachen festgehalten. Und dann wird kurz auch so Keldor über Skeletors Gesicht geblendet und Hordak grinst nur und haut ab. Also das ist echt auch sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr...
Mit viel Liebe.
Sehr bedeutungsschwanger.
Ja, super. Einfach, es ist einfach so schön, dass sie die Leute einfach da Gedanken gemacht haben und ja, ich bin wirklich, also das da ist man einfach den Tränen nahe, weil es einfach so toll gemacht ist. Das muss man wirklich sagen. Ja. Es ist einfach, es gibt nichts, naja, ich muss mir noch ein bisschen was fürs Fazit aufkürten dann, aber es ist einfach herrlich. Es ist herrlich. Ja, herrlich ist auch Dieter, Duncan und Orko. Ja, jetzt sagen wir es, suchen den Schlosser und Erfinder. Er heißt Gwildor. Und das ist natürlich auch eine Szene, wo es vielen von euch wahrscheinlich auch die Tränen in die Augen getrieben hat.
Da wird einem warm ums Herz.
Ja. Es gibt diese wunderschöne Referenz dann auch noch an den Film, wo Man at Arms oder beziehungsweise Duncan sagt, also er klopft an die Tür von Gwildors Unterschlupf, Gwildors Unterschlupf und er sagt, ich war Man at Arms, als wir damals das Universum bereisten. Und das ist natürlich, ja, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Super.
Das stimmt. Na und hat auch wirklich gut reingepasst. Also es fühlt sich halt nicht so gezwungen an, ja. Man muss organisch, jetzt möglichst viel. Super. Genau. Sowohl Granemir, wie gesagt, ja, hätte man nicht machen müssen, hat man gemacht, hat gepasst. Gwildor hätte man nicht machen müssen, ja, man hätte auch irgendwie eine andere Lösung finden können, aber es hat halt einfach gepasst, ja. Also es spricht hier echt nichts dagegen, dass man auch diesen Link schafft zum Motu-Realfilm von, wann war er? 1987? 86?
Genau. Und einfach auch super gezeichnet und auch die Höhle da von Gwildor ist einfach 1:1 wunderbar, herrlich nachgezeichnet und ja. Er übernimmt das Zauberschwert und baut es um zum kosmischen Schlüssel. Und Achtung, ich habe mir jetzt extra vorher noch was auf dem Laptop vom Handy geschickt, damit wir uns alle das jetzt nochmal anhören können und genießen.
So, ja, aber die Musik hört man nicht, oder, in der Serie?
Die hört man nicht, das ist für unseren Podcast.
Von dir schön. Ein kleiner Fanservice, ja.
Ein Fanservice von unserer Seite, ganz genau, ja. Den Cadillac, der soll da irgendwo im Hintergrund herum stehen. Ich habe es ja nur einmal gesehen. Ich muss gestehen, ich hab ihn nicht gesehen. Hast du ihn gesehen?
Ja, sieht man, ja, doch. Wie meine Darms und Orko vor der Tür stehen, da gibt es so eine... Aufnahme von der Seite, da siehst du ihn im Hintergrund. Ich glaube, einer von den beiden verdeckt ihn so halb, aber man sieht ihn, ja.
Sehr cool auch, ja.
ja. Okay, ja, super. Hat natürlich gepasst.
Hat gepasst. Und ja, ich habe dann nur noch ein Bild mir hier ins Handout hineingefügt, und zwar He-Man mit der Zauberrüstung, oder? Mit der Battle Armor He-Man.
Ja,
genau. Das ist auch noch eine interessante Szene.
Bei seinem Angriff auf Snake Mountain sieht man das auch, ja, dass dann der Battle Armor seinen ganzen Oberkörper verdeckt und sich dann auch wieder selbst heilt. die Rüstung natürlich auch für uns Liebhaber von den Masters-Figuren eine tolle Sache, dass sie das untergebracht haben.
Genau, nicht Battle Armor, stimmt. Ja. Ich habe es aber tatsächlich so aufgeschrieben.
Battle Amore. Genau. Ja, der liebt halt die Schlacht, der
Himmel. Ja, ist ein guter Freund vom Tide Ragazzo.
Ja, sehr gut.
Er liebt die Schlacht, genau. Ja, genau. Okay, und du hast schon angesprochen, das letzte Bild. Willst du nur vor dem letzten Bild?
Vor dem letzten Bild vielleicht noch ein kurzes Detail, was ganz interessant ist. Keldor überredet ja Andra sozusagen, das Volk mit dem Tech-Virus zu infizieren. Und zwar mit der Begründung, wir können dem Volk die Macht geben, ja. Sie benötigen dann keinen He-Man mehr. Sie sind so stark, sie können selbst allen Gefahren begegnen. Finde ich ganz spannend, weil ja im Finale der Serie dann auch genau das auch Thema ist, dem Volk die Macht zu geben, aber eben die politische Macht und jetzt nicht eine, eine physische Macht oder Kraft. Okay. Aber es war eine nette Anspielung auf das Finale der Serie.
Super. Dieter, da hast du wieder mal super aufgepasst.
Ja.
Wenn ihr jetzt selbst den Machtschädel einsprechen würde, dann würde man extrem gern anhorchen.
Ja, du, wenn der William Shatner redet als Keldor, da höre ich ganz genau zu.
Mhm. Das verstehe.
Ja, Olli, du, lass mich kurz einführen. Wir haben nämlich beide das gleiche Highlight, die Schlussszene nämlich. Die Schlusseinstellung, wo jetzt auch Adam erfährt, dass Keldor Skeletor ist, da wird Adam eben so in die Burg Grayskull geworfen, liegt so auf dem Boden oder so halb sitzend, kniend vor Keldor und er sagt noch so, ja, wie konntest du, du hast deinen eigenen Bruder betrogen und so, und dann verwandelt sich Keldor eben zurück in Skeletech und es ist so eine super Einstellung zum Schluss, weil Adam, ja, kniet so da, fällt aus allen Wolken, Skeletor steht aufgebäumt vor ihm, hinterbei sitzt Hordak auf dem Thron von Grayskull und überbei noch Motherboard, die auch erhaben ist, also es ist einfach, es sind die Antagonisten, alle im Bild und alle sind sie rein schon von der Optik her Adam haushoch überlegen, also echt besser kannst du diese Folge auch nicht abschließen. Hm. Olli, deine Gedanken.
Ja, und natürlich dann dieses imposante Bild, wo Castle Grayskull sich verwandelt in diese Technoburg mit den Fledermausflügeln und den Fledermäusen oben auf dem Turm und den glühend roten Augen, die er auch Hordak hat. Und gleichzeitig aber diese Lötverbindungen, wie es auf einem Motherboard ist. Es ist einfach alles so geil. Ich weiß gar nicht, was ich machen sollte. Es ist einfach unglaublich. Was mir jetzt auch noch einfällt, ist, es hat ja vorher schon in einer vorigen Folge das mit Snake Mountain gegeben, wo es auch dieses Bild gibt, wo Snake Mountain zu auch vertechnisiert wird sozusagen, ja. Also mit Rüstung und so, das ist auch
genau.
traumhaft schönes Bild.
Auch richtig cool, ja. Sieht man auch wunderbar die Schlange mit einer Rüstung den Monsterkopf. Ja, das haben sie, also da sind sie einfach echt gut, da wirklich starke Bilder zu bringen.
Ja.
Sehr cool, ja.
Gut,
ja, Olli, genau, vielleicht eins noch, das möchte ich schon noch anbringen, eine kleine Kritik zu dieser Folge. Also einmal, was man schon thematisieren sollte, ist, warum ist Andra hier so gutgläubig und vertraut Keldor sofort und sagt so einfach aus der Enttäuschung heraus, dass He-Man sie zurückgelassen hat, ja, okay, dann impfen wir jetzt die gesamte Bevölkerung. Also eigentlich, das war ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu schnell gegangen. Da hätte man, da hätte man vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen mehr machen können, wenn die Serie länger gegangen wäre. 5 Staffeln sind natürlich auch sehr kurz, ja. Da muss alles schnell gehen. Aber dass sozusagen Keldor als frisch gekrönter König sofort alles Mögliche macht und keiner, keiner denkt irgendwie drüber nach, war für mich ein Punkt, wo ich sag, ja, hätte ich mir gewünscht, dass sie da ein bisschen mehr Geschichte drumherum erzählen.
Und Olli. Ja, okay. Lass mal so stehen.
Und ganz ehrlich, warum kann Motherboard so einfach in Grayskull eindringen? Weil die schießt da 5-mal runter mit ihrem, mit ihrem eckigen Laser, dann platzt der Schild und sie kommt rein. Also, wenn das eh so einfach geht, warum dann überhaupt das Komplott mit dem falschen König? Dann hätte er theoretisch, hat man so viel Angst vor dem Volk, weil He-Mans Macht hat man abgeschnitten, dann hätte man eigentlich die Krönung von Keldor gar nicht gebraucht, wenn man eh so einfach Grayskull erobern kann. Das waren so 2 Punkte, die mir hier aufgefallen sind.
Ja, irgendwie spielt das natürlich schon auch alles zusammen. Ja, also die Helden sind schon jetzt schwerst anderweitig beschäftigt, abgelenkt und geschwächt. Deswegen ist das ist zum Beispiel ein Grund, denke ich mir. Das und der zweite Grund ist natürlich, dass die Kostüme gehabt haben. Das habe ich ja vorher schon erklärt.
Ach so, ja, natürlich. Ja, eben. Ja, und man will natürlich eine Keldor-Figur verkaufen. Mattel will da. Ja. Das darf man nie vergessen.
Das Traurige ist, dass leider nicht wirklich gelingt.
Ja.
Du, Oli. Weil trotz allem. Trotz allem Fanservice und trotz allem, wie wir es abfeiern, natürlich der kommerzielle Erfolg leider mittelmäßig ist.
Naja, schauen wir mal.
Aber ja.
Olli, du, die Helden sind geschwächt, meine Blase leider auch. Lass uns mal eine kurze Pause machen und nachher wieder einsteigen.
Yes, Sir. Alles klar, bis gleich.
Sehr gut.
Ich werde den kosmischen Schlüssel inzwischen wieder einspülen.
Passt. Dann bis gleich.
Boah, da sind wir wieder.
So, Olli.
Wieder hast du die Hände
ich
gewaschen,
bin wieder
ja?
Zurück. Hände gewaschen, ja, sehr freilich.
Vorher und nachher hoffentlich. Das ist
voll hygienisch.
Sehr wichtig.
Einmal ist genug.
Okay, ja. Dann mit
ja, Olli.
Neuer Energie weiter. Die 2 letzten Folgen stehen noch bevor und die haben
genau.
Sie ja in sich gehabt.
Die haben sie
des
in sich.
Kriegeshund heißt sie auf Deutsch, die 4. Folge.
Genau, Folge 4, The Dogs of War, des Krieges Hund. Da ist im Mittelpunkt natürlich Skeletors Rebellion gegen Hordak. Ja, das ist die erste Revolution in dieser Folge. Und halt auch das Momentum von Skeletor, dass er Technologie und Magie verbindet und damit Hordak übertrumpfen kann und eigentlich wieder so allmächtig wird, oder? Das ist wieder so ein Skelegord-Moment da an der Stelle. Genau. Gwildor stellt das verbesserte Zauberschwert fertig, ist natürlich auch Thema hier. Und Teela, ja, die vereint die 3 Zauberstäbe der Macht und zu einem und wird mit der gebündelten Macht kaum fertig und droht da auch, ja, zerrissen zu werden. Olli, in der Folge, was waren deine Highlights, was waren die besten Szenen für dich?
Ja, also ein Bild, das ich mir eingefügt habe ins Handout, ist, wie Adam im Gefängnis sitzt und seine Mutter von den Troopern mit hineingeworfen wird in den Knast. Und Wollen wir da gleich drüber reden oder soll ich mal meine ganzen Highlights vielleicht einmal?
Na, lass uns da gleich drüber reden, da habe ich nämlich auch noch was zu dieser Kerker-Szene.
Ich habe nämlich dazu geschrieben, im Kerker Skeletors und Hordax
und Slims. Oh, wo ist die Ratte aus den Teersümpfen?
Ja, da haben sie die technischen Möglichkeiten, es akustisch darzustellen, nicht gehabt.
Oh, ja, da hätte man aushelfen können, das wäre schon gegangen. Da ein paar Soundschnipsel. Ja, cool. Vor dieser Szene, eigentlich gleich zu Beginn der Folge, da gibt's einen Dialog zwischen Skeletor und Adam. Und du hast ja in der letzten Folge schon ausgeführt, also man lernt sozusagen, Hordak hat Keldor eigentlich benutzt, ja, und missbraucht. Und in dem Dialog jetzt, da lernt man, dass auch Skeletor das natürlich kapiert hat, ja. Er erzählt so, ja, also Adam wirft ihm ja vor, du hast uns so betrogen und hinters Licht geführt und du, dass du Keldor warst, und Skeletor sagt so, ja, ich habe das selber nicht gewusst. Hordak hat sozusagen einen Fable dafür, das Gedächtnis von seinen Untergebenen zu manipulieren und da alles rauszulöschen, was die Loyalität zu Hordak in Frage stellen könnte. Also da weiß man dann auch, okay, das Skeletor hat somit Hordak natürlich komplett durchschaut, und er spielt aber noch mit, ja, also er widersetzt sich Hordak jetzt noch nicht, wird aber noch kommen in der Folge.
Das zweite Highlight, was mir hier aufgeschrieben habe, ist Manowar, living on the road. Hat mir persönlich als großer Heavy Metal Fan natürlich sehr, sehr taugt. Ich hätte so gern, dass Manowar auf dem nächsten Konzert einfach nicht mit nackten, barbusigen Frauen auf dem Bike hinten drauf einfährt, sondern dass sie einfach mit einem Typen, der im Man-at-Arms-Kostüm oder im Duncan Manowar-Kostüm hinten drauf sitzt.
Ja, oder einfach so das Konzert machen, oder? Im Man-of-War-Kostüm.
Ja, voll. Extrem cool.
Ja, cooler Auftritt. Hat mich auch sehr gefreut, weil irgendwie habe ich Man-at-Arms schon ein bisschen so vermisst. Also unseren Duncan, ja. Andrew ist okay, ist cool, aber Duncan darf keine Randerscheinung sein, oder? Das geht nicht. Der kann nicht einfach nur in seiner Pension, in der Rente irgendwo sitzen und nicht mit eingreifen. Ja, das,
genau.
Na, super geil, dass er zurückgekommen ist als Man of War. Hm. Sehr stark.
Und natürlich diese Szene, wo Skeletor Keldor eigentlich und Hordak kämpfen vor der Fright Zone. Also es ist eine Rückblende und Hordak erzählt die Geschichte vom ehemaligen Lehrmeister, den wir natürlich auch als Hörspiel-Fans und Experten ja so gut kennen und lieben. Und das holt mich natürlich dann nochmal doppelt ab. Und da die Fright Zone so cool gezeichnet, da mit dieser Eiche, die da aus diesem Bunker der Fright Zone heraus wächst, und die Berge, die Schneeberge im Hintergrund, es ist alles so super. Es ist echt so super.
Ja, es ist super geil gemacht, ja. Und hat mich auch riesig gefreut über die Szene, weil das ist doch, Olli, das ist so mein Hordak, weißt du, der Hordak aus der Fright Zone, der da mit seiner wilden Horde lebt. Wir haben ja vorher gesprochen, hier ist er halt so der Overlord of Technology und macht alles mit seiner Technologie-Macht, erobert der Welten. Aber er ist für mich schon auch noch so dieser, dieser Anführer einfach von einer Horde wilder Krieger. Und das sieht man hier einfach in den Rückblenden super geil. Ja. Ja, Olli, für mich auch Skeletors Konfrontation mit Hordak, das war der absolut stärkste Moment in der Folge und ich finde sogar in der gesamten Serie, das war einfach für mich fantastisch, ja. Und lass mich da mal beginnen, es gibt also mit einer Szene, Olli, wo Skeletor im Palast so durch einen Gang geht und dann stehen so zwei Trooperwachen ihm im Weg und er geht so hindurch und macht so resigniert und ist voll angepisst, dass die Wachen da stehen und er sozusagen sich erstmal den Weg frei machen muss. Das ist so cool, weil man merkt so richtig, Skeletor, dem passt das so überhaupt nicht, dass er nicht der Oberste ist, ja, der oberste Boss, der absolute Herrscher, vor dem alle sofort sich aus Ehrfurcht zurückziehen. Das ist schon mal so super. Und das ist eben genau, wie er zu Hordak geht mit dem Paket, ja, und wie er Hordak zum ersten Mal konfrontiert. Hm. Und da auch, also es kommt ja zuerst der Dialog mit Hordak und dann erst der Kampf. Und auch im Dialog, das ist so geil gemacht. Hordak fragt ihn so, ja, warum hast du denn immer noch diesen Havoc-Stab? Das ist doch, das brauchst du gar nicht mehr, das ist ja ein blödes Anhängsel. Und Skeletor sagt, naja, den gibt man nicht so leicht auf. Das musst du ja wissen, weil du hast mich als Skeletor mit diesem Fluch belegt. Und da beginnen dann auch diese Rückblenden, Olli, die du schon angesprochen hast. Mhm. Also es wird wieder die Geschichte zwischen Keldor und Hordak wird in ganz wenigen, aber einfach sehr, sehr starken Bildern, ja, wo Hordak Skeletor einfach immer wieder und wieder zu Boden wirft, ja, und Keldor verzweifelt, ich kann nie gegen dich gewinnen. Und dann bietet ihm Hordak eben als Ausweg den Havoc-Stab an, ja, und weiß natürlich ganz genau, dass er, dass ihn der das Gesicht verbrennen und verätzen wird und dass er dann zu Skeletor wird. Also sehr, sehr fies alles von Hordak und man ist sofort, also man sympathisiert wirklich mit Skeletor in dem Moment. Da habe ich mir, war ich voll auf seiner Seite.
ja, genau, und Skeletor, wie er da eben das Gesicht verbrennt und weggeätzt wird, da muss er sich gefühlt haben wie der Pumuckl, wie er den Magenbitter trinkt, denke ich mal.
Ja, so wie bei unserer letzten Folge Pumuckl Sturschädel. Ja, sehr gut. Olli, und dann, ja, Skeletor sagt dann, time for a revolution, my lord. Ja, er spricht Hordak immer noch mit my lord an und er ist einfach so geil, ja, wieder so arrogant und so siegessicher, so wie ich Skeletor liebe, ja. Und er weiß eben schon, dass er einen Vorteil hat in dem Kampf gegen Hordak. Ja? Werden wir noch drauf zu sprechen kommen.
Mhm. Und du kannst auch, ja, kannst auch gleich darauf zu sprechen kommen, wenn du magst.
Naja, also er wird dann später im Kampf eben Technologie und Magie verbinden und schafft es so, dann Hordak zu übertrumpfen. Aber ja, jetzt kommt zuerst mal der Kampf, wo sie einfach mal sich so einen Schlagabtausch liefern. Der war ja auch sehr geil inszeniert, Olli. Wann hast du da Highlights drin gefunden?
Ja, viele. Also ist wunderbar dargestellt. Auch das Größenverhältnis ist teilweise sehr interessant. Hordak doch zwei, drei Köpfe größer. Mhm. Und ja, super.
Ja, und auch viel Fanservice wieder dabei. Hordak, wie er dann merkt, okay, Skeletor ist ihm ebenbürtig, verwandelt er sich in die Rakete und schießt Hordak, und Hordak schießt Skeletor dann so durch fünf Mauern und fliegt dann davon. Skeletor, der jetzt eben auch Technologie beherrscht, ja, macht dann auch aus seinen Füßen so einen Raketenantrieb und fliegt ihm nach. Also einfach richtig mit sehr viel, sehr schlau, mit sehr viel Liebe zum Detail umgesetzt, diese Kampfszene.
Richtig.
Mhm. Okay, du, und der Moment, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber da, wo Skeletor, also da am Anfang kämpfen sie ja im Palast und dann fliegen sie eben weg mit ihren Raketenantrieben und sind vor Castle Grayskull und kämpfen dort. Dort endet der Kampf. Mhm. Und Skeletor, also dann sozusagen Hordak erklärt, naja, this is Eternia, technology is only half the battle. Sehr geiles Zitat, ja. Also nur Technologie reicht nicht, man muss schon auch die Magie berücksichtigen. Da ändert sich Skeletors Auge von grün auf rot. Also der Tech-Skeletor hat ja meistens immer so die grünen Augen und da wird dann das Auge auf einmal rot und es strömt so diese lila Havoc-Energie aus ihm heraus und mit der schafft er es eben, dann auch Hordak zu bezwingen und Olli ihn sogar zu durchbohren, ihn zu töten. Also wie krass ist das bitte?
Töten? Ja, unglaublich krass. Also
ja.
Das Durchbohren ist natürlich auch ein Stilmittel, das bei der Serie öfters eine Rolle spielt, aber ja, sensationell. Du
sensationell.
Bist ja gerade so im Flow, da kann ich einfach nur dir beipflichten. Ja.
Kannst nur nicken. Und Skeletor hat ständig Flashbacks, ja, also diese Rückerinnerungen an seine Kämpfe mit Hordak vor der Fright Zone, aber auch bei dem Moment, wo ihn durchbohrt, Olli, da sieht Skeletor dann kurz, wenn er Hordak ansieht, König Miro. Da wird so das Gesicht von König Miro drüber geblendet. Ist dir das aufgefallen? Auch na, sehr, das ist sehr geil.
Können, ne?
Ja, schau dir das nochmal an. Das ist echt super. Also in dem Moment, da besiegt Skeletor so alle seine Dämonen aus der Vergangenheit.
Okay.
Das ist cool, echt, ne? Fantastisch, wie die das in wenigen Bildern umgesetzt haben.
Ja, fein. Ja. Eine Sache, die du, weiß nicht, ob du das bewusst oder unbewusst noch nicht gesagt hast, aber die natürlich jetzt noch nicht, also die du schon angeteased hast, aber noch nicht aufgelöst hast, ist natürlich, was ist in diesem Geschenk drinnen, das Skeletor dem Hordak bringt? Und natürlich Skeletor mittlerweile ja auch mit der Krone auf dem Kopf, weil er ist ja eben, und das ist ja das Coole, und das spielt natürlich schon dann auch diese Rolle, weil du vorher gefragt hast, wofür die Scharade. Er ist gekrönter König von Eternia, das darf man nicht vergessen. Und
das stimmt.
Da gibt es auch dieses extrem aussagekräftige Bild, wo Skeletor da nochmal mit seinem Hologramm Keldor den Augenkontakt sucht und diesen Austausch und das Hologramm ihm einfach nur so das okay gibt, so mehr oder weniger. Es ist einfach großartig. Und was ist in dem Geschenk drinnen? Du hast das angeteased, jetzt darfst du das auflösen.
Naja, der abgetrennte Kopf von Motherboard. Naja.
Genau.
Also Olli, bei mir steht die Szene unter möglicher Kritik, ja, oder steht die drinnen, weil ganz ehrlich, die Szene, die ist schon von dem Film Seven oder Sieben geklaut, oder? Brad Pitt und wer war der andere? Also wo sie halt dann mit diesem Schuhkarton kommen und da der Kopf von Brad Pitts Frau drin liegt, also da habe ich sofort dran denken müssen. Ja. Hat mich gleich daran erinnert. Kann man machen, ja. Zu Skeletor, finde ich, hätte es auch gepasst, wenn er einfach mit dem Kopf in der Hand zu Hordak gegangen wäre und ihm den vor die Füße geworfen hätte. Ja. Hätte auch ganz gut funktioniert.
Ja, na, muss aber gestehen, habe gar nicht so an Sieben gedacht in dem Moment. Das hat einfach sehr gut gepasst. Skeletor hat ihm das als Geschenk überreicht. Ich habe das auch gar nicht ich habe das gar nicht so kommen sehen, sagen wir mal so. Und von daher war das für mich persönlich total organisch erzählt. Das hat super passt für mich.
Nein, ja. Es ist natürlich eher ein Rieseneffekt. Also wie
kann
gesagt,
man auf jeden Fall so machen.
Kann man auf jeden Fall so machen, ja.
Ja.
Was man, Olli, dann noch eine zweite Frage. Oder wolltest du noch was sagen zu dieser Szene?
Nein, sag mir, passt schon.
Was man auch so machen kann, Olli, ist, dass Orko und Gwildor die wilde Horde besiegen und vor allem Gwildor mit dem Schwert in der Hand so auf die Horde zustürmt. Was sagst du, Olli? Ist das Slapstick oder ist das ernsthafte Erzählung in der Folge?
Ja, das ist natürlich schon ein bisschen mit Augenzwinkern und Spaß und solche kleinen humoristischen Einlagen sind eh sehr rar gesegnet in dieser Staffel. Von daher ist es genau an der richtigen Stelle kurz mal zum Durchschnaufen eingeflochten. Finde ich voll in Ordnung und hat mir auch Spaß gemacht. Und also Dings natürlich, die wilde Horde, also Mantenna, Leech und Grislor, extrem geil, wie sie da einbrechen in Gwildors Höhle. So cool.
Na, extrem geil überhaupt, ja. Sie kämpfen ja auch am Anfang von Folge 3 oder von dieser Folge auch gegen Stone da auf Hordaks Schiff. Also ziemlich geil. Die Kämpfer der wilden Horde. Und für mich passt das, dass Orko die auch sozusagen jetzt eh nicht wirklich besiegt, aber zumindest in Schach halten kann. Weil Orko ist ja als neuer Orko und mit gestärkten Kräften aus Subturnia zurückgekommen. Also Orko ist jetzt nicht zu unterschätzen, der ist schon ein mächtiger Kämpfer. Hm. Und wie wir auch wissen, der Orko in dieser Serie, der ist eben nicht der dümmliche Tollpatsch, so wie er halt in den anderen Erzählungen dargestellt wird, sondern Orko ist eben hier auch vielschichtig und schlau und ja, und eben auch mutig und stark. Und ja, Gwildor hätte ich jetzt nicht unbedingt zum Kämpfer gemacht, aber ich habe es auch als humoristische Einlage aufgenommen. Lass mal einfach mal den Gwildor mit dem Zauberschwert losstürmen.
So ist es. So Dieter, ist es. Hast du auch diese schon sehr, sehr wichtige Szene, wo Lin sich den Havoc-Stab holt, noch in deiner Erinnerung? Und natürlich Teela zur Dreifaltigkeit wird.
Habe ich. Also für mich das Highlight eben die Szene, der Kampf zwischen Skeletor und Hordak. Aber natürlich, ja, auch die Geschichte, dass Skeletor auch relativ einfach, sage ich mal, von Lin, die durch ein Portal erscheint, da der die Havoc-Magie weggenommen wird, ja. Sie trennt ihm den Arm ab und schnappt sich dann den Havoc-Stab stark in Szene gesetzt, ja. Was ich mich gefragt habe, Olli, um es meinem Fazit vorwegzunehmen. Skeletor sagt ja, er braucht ihn nicht mehr, er hat jetzt schon Technik und Magie verbunden und man sieht das dann ja auch, ja. Es wächst ihm dann so der Arm nach und so weiter und Skeletor verwandelt sich ja dann auch, er ist dann nicht mehr Skeletech, sondern er ist eben so eine Mischung aus Tech und Magiewesen. In den Post-Credits, Olli, da kann man es nachlesen, er wird als Skeletitan dann beschrieben, also dieser Skeletor. Und ich frage mich, wie hat er das gemacht? Ja? Hat er die Havoc-Magie aus dem Stab rausgesaugt? Ist irgendwie auf ihm übergegangen? Ist jetzt vielleicht im Stab weniger Magie drin als vorher? Ja, mal sehen. Gewirkt hat es nicht so. Weil ja. Teela hat schon ganz schön zu kämpfen gehabt, auch mit der Havoc-Magie.
Auf jeden Fall. Darüber habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viel Gedanken gemacht. Das ist eben diese Gefahr, die ich zu Beginn schon gesagt habe. Du hast dich da jetzt nochmal richtig reingenördet. Deswegen, ja, manchmal, glaube ich, ist es auch, muss man es einfach stehen lassen, so wie es ist. Und genau, wie du richtig sagst, der Teela hat sehr zu kämpfen. Auch schöne Bilder, wie sie da mit mehreren Köpfen abgebildet wird. Super, super in Szene gesetzt. Aber ich glaube, wir können jetzt zum Grande Finale kommen, Dieter. Die fünfte Folge. Sie genau. Heißt Das Zepter und das Schwert. Nicht der Schwert, das Schwert.
Genau. The Scepter and the Sword. Und in der Folge, also was da sehr zentral ist, sind die die Verwandlungen, ja, also Teela zur Tri-Sorceress. Am Ende der vierten Folge sieht man sie ja noch kämpfen, da wechselt sie zwischen den einzelnen Gottheiten, und erst Adam mit dem Zauberschwert kann dann die Verwandlung zur Tri-Sorceress ihr dabei helfen. Adam verwandelt sich auch in einen neuen He-Man, ja, neues Schwert, neuer He-Man sozusagen. Mhm. Und Skeletor, der hat sich ja schon letzte Folge in den Skeletitan verwandelt. Also wir haben es mit neuen, mit ganz neuen Protagonisten, zumindest optisch, zu tun. Ja, und dann für mich einfach noch im Mittelpunkt die epische Schlacht, die einfach Skeletor und seine Armee zu besiegen. Und dann auch noch der Epilog zum Schluss. Der ist schon auch sehr wichtig. Der lässt ja Raum offen für eine Fortsetzung. Hordak ist eben nicht tot. Den hat man wohl gefunden und der wird gerade gesund gepflegt.
Ganz genau. Naja, gut. Genau. Aber bevor es gesund gepflegt ist, vielleicht das richtige Stichwort. Und zwar sehr liebevoller Umgang, ja, und vielleicht auch später in weiterer Folge, das ist allerdings abseits der Kameras, was da an Pflege veranstaltet wird, sehr liebevoller Umgang, den haben Adam und Teela, ja. Also endlich, ja, wir haben 40 Jahre darauf gewartet.
Ja. Die Spannung war ja kaum auszuhalten, auch schon in den letzten Folgen nicht mehr. Ja.
Genau, jede Telenovela würde sich darüber freuen, ja, über so einen langen Spannungsbogen. Aber jetzt ist es soweit, es gibt den Kuss. Den Kuss zwischen Adam und Teela. Und genau. Und das ist die erste Szene, die man da herausgescreenshottet habe.
Ja, voll okay. Also ich vergönne es den beiden natürlich, ja. ich vergönne ihnen auch noch mehr, ja. Das können sie halten, wie sie wollen. Aber es hat natürlich gepasst, ja. War gut. Für mich hat auch gepasst, Olli, eine viel kritisierte Szene. Nach dem Kuss stehen ja alle sozusagen, das ganze Publikum, das die zwei beobachten, Man at Arms, Andrak, Wilde, Orko, alle schauen so verliebt und verträumt und nur Evelyn schaut irgendwie ein bisschen skeptisch und macht nachher diesen Verliebtheitsreim. Weiß nicht, wie er im Deutschen ist, aber das war halt auch, das muss man abhaken unter der Geschichte, einfach ein, ja, das Ganze ein bisschen verulken und veräppeln. Ich habe es nur lustig gefunden, wie Man at Arms, das musst du dir alle in dem Screenshot anschauen, den ich dir geschickt habe, wie der da verträumt draufschaut. Der hat sich auch gedacht, 40 Jahre habe ich jetzt gewartet, seit den, ganz so lang nicht, so alt wird Teela nicht sein, aber ja, endlich passiert das, was eh schon immer in der Luft lag, sozusagen.
Ja klar, aber er ist ja auch der Schwiegervater, ne?
Ja, natürlich.
Beziehungsweise neuer Schwiegersohn, betritt die Bühne und das ist ja fein, dass er da stolz ist, weil er kennt ja mir schon. Wenn es ein neuer Schwiegersohn wäre, dann würde er vielleicht anders reagieren.
Ja, wieder, also, das passt. Genau, das wieder ist, strenger blicken.
Ja, genau. Aber nachdem es der Everybody's Darling ist in Eternia, da kann er nichts anders machen.
Und er ist der Stiefvater, nicht der Schwiegervater.
Oder? Ja, richtig. Na, was? Na, von Teela, aber von Adam wird der Schwiegervater werden, ne?
Ach so.
Schwiegerstiefvater dann.
Ah, okay. Ja, okay. So ja, rum. Ja,
richtig. Ganz genau.
Du, aber noch ein Punkt zur Verwandlung. Auch wieder ein Detail, ja. Adam hält ja Teela im Arm und er sagt dann nur by the power of Grayskull. Er redet dann nicht mehr weiter. Er sagt nicht I have the power. Er sagt nur by the power of Grayskull und dann verwandelt das Schwert zwei Personen. Adam und Teela. Mhm. Ist das jetzt, weil das Schwert jetzt sozusagen verstärkt wurde durch Gwildor? Hat es jetzt zwei Personen verwandeln können? Deine Gedanken, Olli.
Ja, da geht es mir so wie vorher. Also da habe ich mir keine Gedanken dazu gemacht. Das passt für mich. Es ist okay. Die beiden verändern sich optisch. Zuerst haben wir mal gedacht, ist das der He-Man aus dieser New Adventures-Serie. Also das da die Anlehnung dazu sein, aber ist es glaube ich nicht wirklich. Und ja, dann gibt es eben nochmal, also diesen, also, oder nicht nochmal, sondern erstmal den leidenschaftlichen Kuss. Und ja. Genau.
Und vor der Verwandlung oder während der Verwandlung sieht man die beiden auch irgendwie als blaue Körper nackt und ohne Nippel. Da habe ich eine Geschichte denken müssen, wie der Freund von Nico von Thiele versucht hat, die Farbe von der Figur runterzukratzen. Ich glaube, so muss das dann auch ausgesehen haben. Ja, irgendwie schon ein bisschen eine komische Verwandlungsszene, aber hat natürlich gepasst. Mhm. Und Olli, mich hat der neue He-Man, weißt du, an wen mich der erinnert?
Ja, sag's mir
bitte. An den King Grayskull aus der 2000X-Serie.
Okay. Ja, stimmt.
Der
ja.
sieht doch echt so aus, oder? Also,
ja.
Finde ich auch ganz okay. Ja? Also mir gefällt er ganz gut. Er wirkt irgendwie viel erwachsener, viel majestätischer, ja. Und halt irgendwie männlicher, ja. Also.
Ja, ich bin nicht ganz warm geworden mit ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß ich nicht genau warum. Auch das extrem breite Schwert, das ja ein bisschen an diese 2000, in die Kinderserie, in die Netflix-Kinderserie erinnert. Ja, auf jeden Fall. Naja. Was ich mir hier als nächstes aufgeschrieben habe, ist, du hast es vorher schon gesagt, du vergönnst ihnen alles und du vergönnst ihnen auch noch mehr. Aber He-Man hat ja, also symbolischerweise steckt dann jetzt eine, und zwar das Schwert in die Scheide.
In die Burg Grayskull?
Ja, ganz genau. Oder beziehungsweise in das eben nicht in die Scheide, sondern in den ins Schlüsselloch von der Burg Grayskull und dadurch verwandelt sich die Burg wieder zurück. Also auch da Interpretationsspielraum ohne Ende.
Ja, da gehen die Gedanken wieder mit dir durch, Olli, weil ich habe ja gelernt, das hat ja glaube ich, du hast ja auch das Review gehört von Mototät und von Matthias, oder?
Ja.
Die haben das da erklärt, da hat es wohl ein Castle Grayskull Toyset gegeben, das man mit dem Schwert als Schlüssel aufsperren hat können oder irgendwie so.
Ja, ja.
Also
ja.
Das war da auch
richtig,
wieder.
Das ist vollkommen richtig, das haben sie gesagt und das ist auch so. Und da werden wir natürlich auch gleich den Verweis an die beiden Jungs machen, die natürlich ein großartiges Review auch videomäßig abgeliefert haben. Sensationell. Also liebe Grüße an die beiden. Und der Mototät himself hat ja auch gesagt, manche Menschen behaupten, er sieht aus wie Keldor.
Wie Keldor.
Und, dem kann ich mich nur anschließen. Ne?
Also
da gibt es durchaus gewisse Ähnlichkeit.
Ich weiß zumindest, also wenn ich der Tobi wäre, unser lieber Mototät, schöne Grüße, dann würde ich wissen, wie ich mich im Fasching verkleide. Ja. Im Karneval. Genau. Du, Olli, Thiele versucht ja Preternia wieder herzustellen. Hast du dir das gescreenshottet, wie die jetzt aussieht? Wie gefällt dir denn die Tri-Sorceress?
Hab ich jetzt kein Bild mir gescreenshottet, sehe ich gerade, aber ich habe gescreenshottet eben, wie sie Britannia zurückbringt und auch mit den Flügeln und genau, und da war auch, glaube ich, das Bing aus aus dem 80er Zeichentrick mal kurz zu hören, wenn mich nicht alles täuscht.
Ah, das weiß ich gar nicht.
Ja, also aber da war eine kurze Referenz aus dem 80er-Jahre-Zeichentrick. Habe ich sehr schön gefunden.
Ja, ich habe interpretiert, also sie war ja vorher Falke, Schlange und Widder sozusagen und jetzt wird sie irgendwie zur Löwin, ja, mhm. weil sie hat sowas wie ein Löwen- oder keine Ahnung, Panthergesicht oder so einen Pantherkopf hat sie auf als Helm und sie hat jetzt rote Haare. Also mhm. eine rothaarige Hexe sieht sie ja fast schon aus mit den roten Haaren. Aber ja, kann ich jetzt auch, habe keine Comics gelesen, kann keine Verbindung herstellen zu irgendwas. Aber ja, eigentlich finde ich, sieht sie sogar relativ unspektakulär aus. Ah, mit den
Havoc-Hörnern, na, jetzt sehe ich es. Jetzt habe ich mir dein Handout nochmal zur Hilfe hergenommen. Richtig, mhm. ja. Ja, ist cool, ja. Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Mhm. Ja, super.
Ja. Genau.
Ja. Wieder mit Widderhörnern. Okay. Dann gehen wir weiter in der Folge. Granimer stirbt, aber wir haben gute Nachrichten. Ja? Seine Seele wird gerettet, denn Teela hat es geschafft. Und da gibt es ein herrliches Bild. Das ist das nächste, was ich ins Zentrum der Review stellen möchte. Dieses wunderschöne Bild mit Castle Grayskull, die Schlacht. Und über Castle Grayskull das wieder zurückerschaffene Preternia, wo eben Eternia mit den Türmen da ist und mit dem Lift und wunderschön, einfach herrlich.
Ja, und alle, die dann wieder dastehen, oder? Die aufgereiht dann dort sind, Fisto Climbchamp müssen nicht mehr in Subternia ausharren, beziehungsweise halt irgendwo als Relikt verstauben, sondern die dürfen jetzt in Preternia sein. König Randor ist auch dort und halt auch alle anderen Champions sieht man dort. Hero, King Grayskull und so weiter sind alle da. Ist echt ein wirklich ein sehr, sehr cooles Bild.
Hm? Richtig, genau. Und Dieter, jetzt, wir haben zusammen 37 Folgen von den Hörspielen reviewed. Ja. Und wie oft haben wir uns darüber aufgeregt, dass es keinen guten Endkampf zwischen Skeletor und He-Man gibt, der die Folge beschließt. Und hier wird uns dieser Endkampf geboten. Und zwar wirklich in spektakulärer Art und Weise.
Und zwar ausgiebigst. Also die Folge 5, die besteht ja gefühlt eigentlich nur aus Schlacht, ja. Zuerst wird mal gekämpft gegen diese ganzen Tech-Titans, die auftauchen. Auch viel Fanservice dabei, ja. Monstroid taucht ja auf, die Krabbe. Und ja, und da wird zuerst einmal, und ja, alle kämpfen gegen die Schiffe von der Horde und gegen die Armeen auf dem Land. Und He-Man kämpft eben gegen Skeletor, ja, gefühlt auch eine halbe Stunde, oder?
Ja, eben, so geht's ja das auch. Das passt.
Ja, na, war natürlich gut, ja, auch ein guter Schlagabtausch. Mein Lieblingskampf war trotzdem der zwischen Hordak und Skeletor. Aber jetzt merkt man, dass Skeletor auch wieder richtig viel Emotion im Kampf gegen He-Man reinlegt. Der ist ja in Folge 3 und 4 ist ja He-Man als sozusagen als Nemesis von Skeletor fast schon verschwunden. Ja, da war He-Man eigentlich gar nicht relevant. Aber jetzt ist er eben wieder richtig, jetzt haben wir wieder das gewohnte Setup, ja.
Genau, und die alles entscheidende Szene im Endkampf, also das große Finale, Skeletor übermächtig eigentlich, möchte ich fast sagen, He-Man in Ketten gelegt, Skeletor ist Zentimeter davor, ihn mit dem Schwert in zwei Hälften zu teilen, möchte ich fast sagen, und wer kommt ihm zur Hilfe? Der liebe Vater, König Randor, der jetzt eben aus Britannia herabsteigt und ihm ja dann nochmal zur Hilfe kommt und das Schwert vom Skeletor aufhält, kurz bevor es auf den wehrlosen Körper von He-Man einschlägt. Und somit ist es abgewehrt. Und ja, letztendlich schafft He-Man es, das große Comeback, das Babyface-Comeback und den Bösewicht Skeletor zu wiederum durchbohren.
Ja. Ja, sehr, sehr groß, ja. Also Skeletor wird besiegt und wird dann auch, es wird ihm die Macht genommen. Er verwandelt sich dann auch wieder zurück zu Keldor, was ja auch ein ganz guter Plot-Twist oder Twist ist es ja gar nicht, aber was einfach passt, ja. Skeletor wird einfach die Magie des Havoc entzogen und er ist dann einfach wieder Keldor, ja, so wie sein ganzes Leben lang. Und
großartig war das. Das war Wahnsinn. Das war, hat mir extrem taugt. Das war einfach auch wieder so schlüssig und organisch. Wunderschön.
Da muss ich nachher noch was dazu sagen, Olli, wenn wir noch ein bisschen drauf eingehen, wie was so die einzelnen Charaktere so erlebt haben in dieser Staffel Revolution. Genau. Aber noch ganz kurz, Olli, zu dieser Schlacht. Es ist ja nicht nur König Randor zurückgekehrt, sondern eben auch Fisto, Clamchamp, sogar Mossman. Es ist ja ziemlich cool, ist von Preternia runtergestiegen und hat dann einen Tech-Giganten mit seiner Vegetation umgehauen. Ziemlich, stimmt, ziemlich cool.
Mhm. Ja, genau. Und damit ist die Schlacht geschlagen, die Helden haben gewonnen und das Ende ist, dass Eternos unabhängig wird und die Monarchie beendet wird und Andra kandidiert als erste Kandidatin für ein gewähltes Amt. Also es wird eine Demokratie und ja, und dann gibt es noch ein Happy End mit Teela und He-Man, wo sie nochmal romantisch sich in die Arme nehmen, bevor dann die zwei Cliffhanger noch kommen.
Wo auch noch so ein Dialog kommt, so Teela sagt so, naja, oder die Tri-Sorceress, ja, du magst du bei mir einziehen, es ist zwar ein bisschen feucht und kalt und es wohnt ein Psychopath im Keller, aber sonst ist es ganz nett. Ja, wird auch wieder ein bisschen gescherzt zum Schluss. Aber Olli, also das Ganze mit der Monarchie abschaffen, ja, und lass das Volk an die Macht. Also die Political Message ist ja gut, ja, und passt auch in die heutige Zeit, ja. Aber für mich passt das nicht in die Motu-Erzählung. Also irgendwie finde ich, erstens hätte man jetzt mit dem neuen He-Man, ja, der ja so wie ein King Grayskull ein perfekter Herrscher wäre, hätte man ja den perfekten König, ja. Und es gibt auch noch die Tri-Sorceress, die ihm auch immer zur Seite steht. Also wenn nicht jetzt der neue He-Man, wer sollte denn dann herrschen? Und vor allem, sie sagen ja, ja, die stärkste Kraft ist ja, euch die Macht zu geben, dass ihr wählt, wen ihr, wer euch, regieren soll. Aber ganz ehrlich, die Bedrohungen auf Eternia, das sind ja Skeletor, Hordak und die Snake Man vielleicht. Also, was hilft denn da jetzt ein gewählter demokratischer Präsident oder Präsidentin? Naja, also, wie gesagt, die war ein bisschen so, wie soll ich sagen, da hat Kevin Smith wahrscheinlich versucht, auch nochmal eine Botschaft an die Zuseher zu senden. Aber irgendwie für mich, ich habe schon Eternia ganz gern als Monarchie mit einem König und nicht als Demokratie.
Okay, ja, wer weiß, wenn es wirklich weitergeht, wir wissen es ja natürlich noch nicht, dann kann sich das ja auch nochmal ändern. Es hat ja schon viele Handlungsstränge gegeben, die dann wieder über den Haufen geworfen worden sind. Und wenn sie dann bemerken, ups, das ist nichts mit dem Präsidenten, mit der Präsidentin, dann werden sie es vielleicht doch wieder ummünzen.
Im Krisenfall, wenn der nächste Angriff kommt, dann wird wieder ein Oberbefehlshaber eingesetzt.
Da wird es eine Diktatur. So schnell kannst du gar nicht schauen, da wird das wieder eine Diktatur.
Dann ist das eine Diktatur.
Ja, wir haben auch nicht so schnell schauen, Kinder, dass wir die vor allem letzte Szene so richtig perfekt genießen haben, Kinder, beziehungsweise teilweise auch gar nicht entschlüsseln Kindern haben. Also ich habe mir da ein bisschen schwerer dann am Anfang. Aber ganz wichtig. So, und jetzt der ganz große Spoiler-Alarm. Also Lynn, Evil Lynn, ja, dieser wunderschöne Charakter, die jetzt nur noch Lynn ist. Sie steigt auf in neue Sphären und da habe ich mich wirklich auch sehr, sehr abgeholt gefühlt. Sie wird ein Cosmic Enforcer. Also im Hintergrund sieht man die ganzen Zodax und Bodenspalten und was weiß ich, was da noch alles daher kommt. Und Lynn wird ein Zodax, ein Cosmic Enforcer, was natürlich super passt, weil sie, ja, sie wandelt ja auch zwischen Gut und Böse, genau wie Zodax, und wird das sicher gut machen. Und der zweite Spoiler, Dieter, den überlasse ich jetzt dir, weil wir sind zwei Leute und zwei Spoiler, das passt gut. Das
blieb ja nur, also tolle Schlusseinstellung auch, wie dann das so rauszoomt und Lynn den Helm hat und man sieht dann so irgendwo auf einem Meteoriten sitzen alle Cosmic Enforcers. Ziemlich cool. Und Zodax sagt auch, we learned a lesson of balance. Ja, also es hat, oder es ist offensichtlich geworden, auf Eternia ist nur dann im Gleichgewicht, oder das Universum ist nur im Gleichgewicht, wenn beides, Technologie und Magie im Einklang sind. Und er sagt dann auch so, ja, und nur so konnte die Revolution beendet werden. Also auch das, die von mir schon angesprochene Botschaft der Serie wird hier von Zodax nochmal aufgegriffen. Ja, Olli, und die letzte Szene, der Epilog sozusagen, da sieht man eine mysteriöse Figur, die zu einem Tank geht, zu so einem, wie nennt man das? Jedenfalls sieht man schon, da liegt der verletzte Hordak drin, der wird wieder gesund gepflegt. Wie sagt man, diese mysteriöse Figur sagt auch, ja, Hordak, Horde Prime wird dich wieder gesund machen und wenn du wieder zu Kräften kommst, dann werden wir unseren Skeletor rächen und wir werden auch diesen He-Man, den Gara, ausmachen. Und ja, und wer ist das jetzt, Olli? Sie wird angegeben als Despara, als sozusagen das alter Ego von Adora bzw. She-Ra, und zwar wie sie eben noch unter Hordaks Einfluss gestanden ist. Also haben wir ja gesehen, auch sehr, sehr cool, ja, man sieht in Folge 3 die Szene mit der Entführung von Adora. Und jetzt kommt sie in der letzten Szene von der Serie, kommt sie nochmal als Despara rein. Also wie cool ist das? Das macht auf jeden Fall Lust auf eine Fortsetzung und macht mich extrem neugierig.
Es ist auch perfekt. Es ist der perfekte Cliffhanger. Es ist sowas von spannend und wir beide haben ja das Geheimnis des Zauberschwerts schon reviewed und da ist diese Geschichte auch sehr schön erzählt. Und es gibt ja die Netflix-Serie um She-Ra, da kann man sich noch ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen, wie sehr eben She-Ra am Anfang auf der dunklen Seite war. Und wer weiß, vielleicht werden wir uns doch irgendwann einmal auch noch die She-Ra-Hörspiele vornehmen. Und bin einfach wahnsinnig glücklich aus dieser Serie ausgegangen. Perfekt, ja. Muss ich wirklich an der Stelle
sagen. Ja, sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Und vor allem wirklich mit dem Thema Lynn wird zur Cosmic Enforcerin und Hordak hat doch überlebt. Es ist alles bereitet, ja, für eine Fortsetzung der Serie. Olli, du, wir haben noch, oder ich habe noch ein Thema, das mir wichtig ist. Und zwar die Entwicklung der Charaktere. Die habe ich sehr, sehr spannend gefunden in dieser Serie in Revolution. Also wie immer sehr, sehr stark die zwei Frauen, ja, Teela und Evelyn. Beide machen ihre Heldenreise sozusagen durch, ja. Teela von der Rebellin, die sie ja noch war in Revelation, bis hin zur Tri-Sorceress, die dann wirklich die allen oder die den Regeln des Universums folgt und einfach auch für Ordnung steht und so. War schon spannend. Die auch ihre eigenen Probleme bekämpft, ja, und ihre die mit ihrer Loyalität immer gekämpft hat, die war ja auch komplett enttäuscht von Adam, weil er ihr das Geheimnis vorenthalten hat und so weiter. Und Teela, wie gesagt, super zu beobachten durch die ganze Serie. Ja, und auch Evelyn, Olli, die wird ja sozusagen von der zweiten Staffel von Revelation, da war sie ja so die Nihilistin, oder? Die ist halt auch auf der Straße aufgeklaubt worden von Skeletor und halt irgendwie wie in so einer Mafia-Story hat sich hochgearbeitet, ja, und war dann wirklich die übermächtige Dark Lynn. Also sie hat ja Skeletor auch ausgetrickst und war die mächtigste, hat Preternia zerstört und das ist eben dann ihr Machthunger ist in diesem Extrem, ja, in der Zerstörung von Preternia kumuliert und in dieser Staffel tut sie Buße, ja, macht sozusagen die alles durch, um halt doch irgendwie Absolution zu finden. Und was ich da auch wirklich ziemlich cool finde, dass sie immer wieder in der Serie immer wieder so Anzeichen macht oder so Andeutungen macht, dass diese alte Evelyn noch nicht ganz verschwunden ist. Also sie hat immer in sehr vielen Szenen noch dieses fiese Grinsen und auch wie sie einmal so bei einem Kampf verschwindet, ja, und Teela sagt, ah, okay, du bringst dich selbst in Sicherheit, na gut.
Ja, zum Glück auch, weil sie ist ja der einzige Charakter, der eigentlich mit dem klassischen bricht, ja, mit dem mit der Evelyn aus der Serie und aus den Hörspielen.
Ja, und jetzt denke ich mir, Olli, das wäre, also wie könnte jetzt die Serie weitergehen? Also wie könnte sich Lynn noch weiterentwickeln? Und jetzt als Cosmic Enforcer, ja, also wie cool wäre das denn, wenn sie da wieder so ein bisschen ihre dunkle Seite hervorkehrt und wenn sie dann auch so eine egoistische, machthungrige Cosmic Enforceress wird. Und wir haben dann, Olli, wir haben dann irgendwann mal Lynn gegen Sodek. Also das würde ich ja extrem feiern.
Sehr, sehr cool, ja. Gefällt mir sehr gut, ja. Was hast du noch für Zukunftsvisionen?
Na, Zukunftsvisionen gar nicht so unbedingt. Aber auch die Entwicklung von Skeletor war sehr, sehr geil in dieser Folge. Also der Skeletor ist ja in Revelation dann schon von Lynn sozusagen übertrumpft worden, ja, und jetzt kommt er dahinter, dass er auch immer schon von Hordak manipuliert wurde und dass er nur eine Figur auf Hordaks Schachbrett war, sozusagen. Also, wie gesagt, Skeletor ist echt, der ist echt tief gefallen, ja, und er hat sich in dieser Folge wieder so über Keldor eben wieder so zurückgekämpft. Also, und er hat gesagt, hey, in diesen Zwiegesprächen, ja, so Keldor sagt ihm immer wieder, ja, Skeletor, ihr habt zwar Eterne besiegt, aber es ist Hordaks Banner, das über Eternos, über den Palast weht. Warum weht da nicht deins und so? Und das war einfach so, so geil zu beobachten, wie Skeletor dann so wieder zu sich kommt und sagt, hey, ich bin der, ja, ich bin der
ich Lord habe die of Macht. Evil.
Genau.
Ich habe das Kommando.
Genau. Ja, und wie gesagt, sehr, sehr stark einfach. Hordak ist in dieser Staffel wirklich sein echter Erzfeind. Also den muss er zuerst einmal besiegen. Dann besiegt er auch seine Dämonen aus der Vergangenheit. Und dann kann er sich wieder um um He-Man kümmern. Da ist He-Man echt in der zweiten Reihe gewesen. Ja. Und Olli, ich habe es vorhin nicht erwähnt, aber du hast es schon angedeutet, ja. Im Endkampf sagt He-Man nämlich auch, ich habe es mir jetzt auf Englisch aufgeschrieben, you are not the victim here. See, you may have been born as Skeldor, but you always choose to be Skeletor. Also, Skeletor, er wollte immer böse sein, ja. Also, er ist zwar als Skeldor geboren, aber er wollte immer, er war immer machthungrig. Und das sieht man dann auch, und das ist wieder ganz, ganz stark, wie Skeldor so im Kerker sitzt und in seine Krone, die haben sie ihm wohl gelassen, da hineinschaut. Und dann als Spiegelbild sieht es sich selbst als Skeletor. Das ist so, so cool, Olli, das musst du dir auf jeden Fall nochmal anschauen. Letzte Szene, Skeldor im Kerker. Und er sieht sich einfach, ja, er sieht immer den mächtigen Skeletor. Also wirklich eine unglaubliche Geschichte, die sie hier mit Skeletor und Skeldor erzählt haben. Das war ganz, ganz, ganz stark.
Super, ja. Und du hast gesagt, du willst keine Aussicht, na, wie heißt das nicht, Aussicht?
Ausblick geben fürs
Ausblick, Skeletor. Ausblick, genau. Wir sind es immer gewohnt, die da 2 Stunden aufzunehmen. Die Pumuckls, die dauern immer nur noch 1 Stunde. Aber jetzt gehen wir uns wieder mal voll, jetzt gehen wir voll entgleisen.
Voll entgleisen, ja.
Ja, genau. Also, aber du hast ja ein paar Ideen nur, oder? Hast du mir im Vorfeld schon mal gesteckt.
Naja, also was ich halt extrem interessant fände, das aufzugreifen, wie geht es jetzt mit Skeldor bzw. Skeletor weiter? Er hatte jetzt seine Havoc-Magie, hat er nicht mehr. Kann er die irgendwie wieder zurückbekommen? Wie wird Skeldor jetzt wieder zu Skeletor? Ja. Und wenn sogar, Olli, vielleicht muss sich Skeletor ja neue Verbündete suchen und vielleicht holt er sich sogar die Snake Man zur Hilfe in einer Fortsetzung.
Na klar, ganz genau. Und Hordak und die Snake Man, wissen wir natürlich, wenn man in der Materie drinnen ist, die haben natürlich immer schon Beef auch miteinander gehabt.
Keine guten Freunde, ja. Na, Hordak und King Hiss.
Ja. Genau, und wie geht's mit He-Man und Teela weiter?
Ja, das ist ganz einfach, du. Die sind ganz entspannt im Palastgarten, die schneiden Rosen, ja, und singen dann Lieder zu Orkus Klaviermusik. Aha. Vielleicht laden sie sich auch mal die Geigenspieler von Tekran ein, ja. Also das wird, denen sage ich eine entspannte Zukunft voraus.
Okay. Ja, das ist natürlich eine feine Sache, ja. Und dann können sie auch Kinder bekommen und man weiß ja auch, es gibt ja auch eben schon Geschichten, wo das passiert ist und dann kommt dann schon der neue, da steht der neue Held schon quasi vor der Tür. Das passt.
Genau. Ja, und also Hordak und She-Ra. Also Olli, jetzt lass uns mal hoffen, dass Netflix nochmal sagt, okay, erfolgreich genug gewesen Revolution, dass wir doch nochmal dass wir uns nochmal dran wagen. Wenn die Serie fortgesetzt wird, dann wird auf jeden Fall Hordak und She-Ra, die werden zurückkommen. Also da bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt. Und vor allem, Olli, um es in der Wrestling-Sprache auszudrücken, da werden wir dann von Despara den Face-Turn sehen, oder? Da werden wir dann miterleben, wie sie dann zur Guten wird, zu She-Ra. Bin ganz ich schon genau. Sehr gespannt drauf.
Also ich weiß nicht, ob es in der West-Wrestling-Sprache nur so ist oder auch in der Ost-Wrestling-Sprache. Ja, das kann, weiß ich nicht so genau, dass du da auch noch unterscheidest. Da merkt man auch, wie sehr du jetzt wieder im Wrestling drin bist.
West Coast, Ost Coast. Nee, ich habe mich einfach nur versprochen.
Ich glaube, du bist einfach schon müde, weil du als alter Sturschädel-Podcaster einfach über 2 Stunden nicht mehr gewohnt bist. Aber Dieter, du hast dich megamäßig da reingetigert, großartig. Und mit allem, was du jetzt gesagt hast, diese Charaktere, diese Entwicklung, da kann ich da einfach nur beipflichten. Und um uns nicht zu sehr zu wiederholen, da jetzt am Ende noch, würde ich ein kurzes Fazit noch abgeben.
Und ein Ranking.
Wir werden auch diese Serie ranken. So wie immer. Und möglicherweise, hoffe ich, hast du vielleicht sogar noch ein Quiz oder eine Frage für mich. Na, schauen wir mal. Also, Dieter, in erster Linie muss ich mal sagen, Fazit, wir haben wieder mal extrem abgeliefert. Ja, also das ist mal ein Fazit. Ach so. Ja.
Ja, okay.
zurückgekommen ins Machtschädelstudio, better than ever und wirklich eine großartige Review da auf die Beine gestellt. Des Weiteren, das ist jetzt weniger lustig, sonst da möchte ich mal kurz ein bisschen eine Andachtsstimmung noch erzeugen. Und zwar dieses Review würde ich persönlich gern dem Horst Naumann widmen, wenn man sowas machen kann als Podcaster. Aber ich tue es jetzt einfach, weil der ist kurz bevor wir das aufgenommen haben, verstorben mit 98 Jahren und er war ja einer der letzten verbliebenen für uns persönlich großen Superstars, die da im Hörspiel eben uns so viele schöne Stunden beschert haben, natürlich als Erzähler in dem Fall. Und jetzt bleibt eigentlich wirklich nur noch der Norbert Langer übrig oder ich weiß jetzt gar nicht, also vielleicht ein paar Nebencharaktere, aber von den Hauptcharakteren, wenn ich mich nicht täusche, ist jetzt nur noch er übrig.
Ja, da kann man nur sagen, Ruhe in Frieden, der gute Horst Naumann, ja.
Natürlich genau, schön, dass du es so lange geschafft hast.
Genau.
Und ich habe jetzt zu meinen Emotionen nur, also ich habe es wenn man das nicht gemerkt hat während unserer Review, dass ich wahnsinnig begeistert bin von dieser Serie oder beziehungsweise wie sich die Serie jetzt in dieser Staffel wieder entwickelt und erfangen hat, meiner Meinung nach auch. Wobei ich nur mal dazu sagen möchte, ich war niemals jemand, der gesagt hat, es war miserabel oder schlecht, aber es war einfach für das, wie es angefangen haben, war es einfach ein leichter Durchhänger aus meiner Sicht. Der zweite Teil von Revelation und Revolution hat abgeliefert ohne Ende. Es ist ein Paukenschlag auf den nächsten gefolgt und ich habe eben sogar nach dem Anschauen dieser Staffel dem Kevin Smith sogar extra eine Nachricht auf Twitter geschrieben und er hat gedankt, weil ich ihm wirklich danken will. Ich möchte ihm wirklich dafür danken, dass er einfach so viel Liebe in diese Serie gesteckt hat, so viel Service für die Fans. Trotz dem glaube ich, dass man es als normaler Fan auch anschauen kann, wobei ich auch verstehe, dass einige, die eben zum Beispiel so wie wir eher hauptsächlich mit den Hörspielen aufgewachsen sind oder mit der Serie, nicht ganz zufrieden sind, weil es einfach vielleicht zu tief sogar reingeht, aber du hast das ja selber geschrieben, glaube ich, im Handout am Anfang, das haben wir gar nicht erwähnt, das ist eine Interpretation und das der Motokosmos ist einfach so breit gefächert und diese ganzen Zweige auf einen Nenner zu bringen, das ist irrsinnig schwer und das schafft Kevin Smith und das ist ein Wahnsinn, das ist eine wirklich großartige Leistung. Ich weiß nicht, ob es irgendeiner von uns Nerds besser machen hätte, Kinder, und dass einer daherkommt und das wirklich in die Hand nimmt und genau in unserem Sinne zusammenflechtet, das ist, da bin ich wirklich, es ist wirklich ernsthaft so, dass ich dankbar bin dafür und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben eine bessere Serie gesehen und ich habe noch nie, selbst wenn es jetzt aus wäre, ein kleiner Teil von mir hofft sogar, dass es jetzt aus ist, weil es einfach so ein perfektes Ende ist. Und Ich habe noch nie einfach eine Serie so abgerundet gesehen und so perfekt ins Ziel gebracht gesehen. Also es ist großartig. Mhm. Großartig und kriegt für mich von mir 20 von 10 Punkten. Wirklich. Also es ist es schießt übers Ziel hinaus. Es ist das Beste, was ich jemals gesehen habe im ganzen Leben.
Schreibe ich natürlich auf. Olli gibt 20 von 10 möglichen Punkten. Okay, ja, wunderbar, Olli. Du, ich muss dir in allem beipflichten, die Serie ist großartig. Ja, also es war für mich einfach, es sind so gute Geschichten erzählt worden, ja, von Adam, von Teela, von Skeletor, von Lynn. Das war einfach herrlich, da zuzuschauen. Es sind die Botschaften gut rübergekommen, auch dieses ganze Magie versus Technology, das hat ja mich an die Masters auch immer so fasziniert, ja. Weil wir haben uns ja bei den Hörspielen auch immer gefragt, ja, warum kämpfen die eigentlich noch mit dem Schwert? Warum schießt nicht einfach der Man-at-Arms mit seinen Laserkanonen? Ja, weil Eternia einfach beides ist, ja. Das ist Magie und Technik. Und ich habe das auch wirklich gut gefunden, dieses Ganze, dass das Thema nochmal aufgegriffen wurde, die Spiritualität, ja, mit Subturnia und Preturnia, weil einfach auch das, was auf dem Diesseits in Eternia passiert, das wird komplettiert durch die Helden, die sozusagen auch im Jenseits leben. Also alles wirklich sehr, sehr rund, sehr, sehr durchdacht, sehr, sehr schlau gemacht. Und ich habe eine einzige Kritik, und zwar, das ist die, dass sie diese tolle Story oder diese Stories eigentlich in nur 5 Folgen erzählt haben. Also ich habe es einmal schon vorhin gesagt, ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Zeit gewünscht, ein bisschen mehr so das Komplott rund um Keldor zu erleben, auch ein bisschen mehr Zeit Hordak zu erleben, sozusagen in seiner Rolle als Herrscher von Eternia. Es ist halt wirklich, ich sag mal, Folge 3, 4, 5, da ist alles sehr, sehr schnell gegangen. Aber trotzdem ohne Fehler und einfach perfekt erzählt. Also der Aufbau der Story in den Folgen 1 und 2, genial. Folge 3 war für mich dann fast die beste, mit wo einfach, ja, Keldor wieder Keldor wieder Skeletor zurückbringt, ja, das war großartig. Und natürlich auch die Konfrontation Skeletor-Hordak. Also ich war hin und weg. Das habe ich mir immer gewünscht, Olli, sowas in den Hörspielen auch, ja. so eine richtige Konfrontation zwischen Skeletor und Hordak. Haben wir auch gesagt bei unserem Hörspiel-Review, schade, dass es das nie so gegeben hat, ja. Nach Das ewige Feuer hätte man das wirklich gut machen können. Aber da waren sie auf einmal wieder Best Buddies. Sehr, sehr schade. Aber hier in der Serie haben wir es endlich mal gehabt. Also alles in allem, die Serie, die ist wirklich erstklassig. Und wenn irgendwer meckert, dann meckern wir höchstens. Genau. Nein, das ist alles, jede Kritik ist auf sehr hohem Niveau und es ist alles verschmerzbar, ja. Klar kann man immer irgendwie was noch besser machen, aber die Serie ist wunderbar gelungen und ja, klare Empfehlung. Bitte schaut sie euch an, schaut sie euch mindestens 2-mal an, sie wird nicht schlechter, man entdeckt nur noch mehr Details und es macht jede Menge Spaß.
Ja, das Olli, ewige Feuer, das fangt ihr auch und wir haben es auch gefangen. Also soll das ewig weiter lodern. Ganz kurz, Dieter, weil du Mechaneck sagst, das ist mir jetzt gerade das erste Mal in mein Leben gekommen. Glaubst du, dass die Hörspiel-Geschichtenschreiber sich gedacht haben, wenn der schon Mechaneck heißt, dann machen wir aus ihm so einen Mecker-Charakter? Das ist mir noch nie bewusst geworden, dass das Wort meckern da drinnen steckt.
Naja, steckt, also im Englischen, der Name kommt aus dem Englischen und das ist Mechanical Neck.
Neck. Das ist ja okay, aber das wissen wir ja mittlerweile, dass die Hörspielverfasser überhaupt nicht Englischkinder haben oder sie überhaupt oder die
ach so, ne, oder
die einfach in der Kiste gegriffen haben und zwei, drei handgeschriebene Zettel dazu gekriegt haben und der heißt Mechaneck und dann haben sie sich gedacht, ja, der meckert wahrscheinlich. So war das wahrscheinlich.
Ja, das wirklich. Das hat irgendein Bayer in die Hand bekommen und der hat gelesen, was, meckern nicht, der meckert nicht, den lassen wir meckern.
Ja. Ja, so war das.
Ja, vielleicht. Ja. Na, aber kann schon sein, dass sie gedacht haben. Aber kann schon sein, dass sie sich gedacht haben, ja, wenn man den so auf Deutsch liest, dann denkt man ans Meckern, ja. Da machen wir einen Siegertypen draus.
Machen wir einen Siegertyp.
Okay. So, du, wir sind abgeschliffen. Dein Ranking. Ja, von mir kriegt diese großartige, wunderbare Serie eine 10 von 10, Olli.
Hm. Herrlich, das wie Balsam geht das runter. wunderbar. Ja, cool. Also ich habe echt wirklich, ich sage es jetzt mal, Feuer gefangen, erneut natürlich, es ist nie ausgegangen, aber hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich auf eine baldige Rückkehr ins Machtschädel-Studio frei. Mhm. Und ich hoffe, dass es auch viele von euch Spaß gemacht hat, wieder mal mit uns durch Eternia zu reisen oder auf Eternia zu reisen und durch die Stories durchzugleiten. Und ja, von daher freue ich mich jetzt, falls du noch abschließend eine Frage für mich hast.
Ja, natürlich. In guter alter Machtschädel-Tradition habe ich eine Frage vorbereitet. Aber vorher möchte auch ich mich ganz herzlich von unseren lieben Hörern und Hörerinnen verabschieden. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wieder mal mit uns einzutauchen. Und ja, wir werden uns wieder mal melden, nicht mehr ganz so oft wie früher, aber bleibt uns bitte gewogen.
Ja, aber wer weiß, wenn wir unser Pumuckl-Projekt fertig haben, dann kann es schon sein, dass wir uns auch wieder zurück ins Machtschädel-Studio für unsere für unseren
das nächste dran.
Monatlichen Besuch machen. Also da spricht überhaupt nicht viel dagegen.
Wunderbar. Und Olli, du arbeitest schon an einem Konzept und ich überlege mir ein paar Fragen. Eine habe ich heute schon mit und zwar, Olli, wir hoffen ja ganz stark, dass die Serie fortgesetzt wird und wenn die Serie fortgesetzt wird, wie glaubst du, wird sie heißen? Antwort A, Motu Recuperation Hangover in Eternos oder Antwort B, Motu Reload Bigger Better Skeletor oder Antwort C, Motu Re-Election, Mossman's Running for President.
Ich würde ihn wählen.
Ja, voll.
Der ist sicher oder, grün.
Ja, der ist sicher grüner. Antwort D, Motu The Red Revolution, Masters versus Commies gegen die Kommunisten.
Ja, alles schlecht.
Kann alles noch passieren.
Also, ich halte es da ganz wie der Moto-Dad, der ja wirklich auch fest davon überzeugt ist, dass die nächste Geschichte dann Motu Resurrection ist, ja. Mhm. Und wo es dann um die, ja.
Ja, die Auferstehung, oder?
Die Auferstehung, ja, genau, ja. Richtig. Die Auferstehung und genau.
Ja, da können einige auferstehen. Hordak, Skeletor kann wieder in seine alte Gestalt zurückfinden. Adora, She-Ra. Ja, hoffen wir mal, dass es eine Fortsetzung geben wird. Wunderbar. Deckel drauf.
Dann eins noch, bevor du deine Abmoderation machst. Auch hier, mir würde es wirklich interessieren, was eure Meinung zur Serie ist und ja, könnt natürlich auch, also als Einladung, könnt auch gerne wieder mit uns in Kontakt treten.
Genau, schreibt uns in die Kommentare auf den diversen Plattformen, was ihr denkt, wie es euch gefallen hat und ja, lässt einfach mal von euch hören. Wunderbar, dann bleibt mir am Ende von einem Machtschädel-Podcast ja nur mehr eins zu sagen. Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel.